Jacksons. Schön, schön, dass ihr wieder alle da seid, auch die, die den Bus verpasst haben.
Ja, ja. Auch mal hinten in die letzte Reihe da auch, ne? Schön, dass ihr da seid.
Ja, herzlich willkommen zu Nerdy Christmas, The Show, Ausgabe Nummer 4. Ja, wer hätte das gedacht?
Wir sind bald schon... haben wir eine ganze Handvoll.
Ja, bald haben wir eine ganze Handvoll. Heute mal zur Kaffeeklatsch-Edition.
Ja.
Und die hatten wir ein bisschen anders geplant. Eigentlich sollte heute die liebe Romina, a.k.a. Idenkraft, heute zu Gast sein. Sie kann aus persönlichen Gründen leider nicht da sein. Es tut ihr wirklich sehr leid. Wir haben auch schon einen Nachfolgetermin für sie. Das heißt, wir werden eine Halloween-Show machen. Und da wird sie uns dann in einem ganz besonderen Cosplay sie uns versprochen,
ja,
dass sie das dann macht.
Ja, auf jeden aber Fall. Das Halloween ist, müssen wir dann auch irgendwie im Cosplay, ne?
Ja.
Irgendwas Gruseliges so?
Aber wenn hier gilt doch das Prinzip Maske, was für eine Maske.
Ja, ja, aber es ist ja dann schon bewusst mit Maske, ne?
Achso, dann bist du noch schlechtlicher.
Ja, ja, es wird noch schlimmer.
Wird noch schlimmer.
So wie in Police Academy, du kannst die Maske jetzt abnehmen, Tackle.
Das ist ja eines der wenigen Franchises, wo sie noch kein Remake gemacht haben. Noch nicht. Aber ich warte auf das Netflix.
Aber es ging, glaube ich, vor ein paar Jahren schon rum, dass sie dran arbeiten.
Es geht immer.
Wer hat Police Academy? Alle, oder?
Ja, ja, ja. Habt ihr es auch in letzter Zeit nochmal geguckt? Okay.
Es ist echt schlecht gealtert. Es ist wirklich schlecht gealtert.
Hast du es in letzter Zeit nochmal geguckt?
Ich glaube, vor 2 Jahren habe ich den ersten Teil. Nee, Quatsch. Ist schon ein bisschen länger her. Muss so 6 Jahre her sein oder so. Habe ich mir den ersten Teil nochmal angeguckt und ich hatte Zweifel.
Ja?
Ja. Ja, es ist ein Kind der 80er, durch und durch. Es ist so.
Also ich weiß nur, dass ich im Kino in dem Moskau-Teil war.
Oh, der ist schlimm.
Genau, und den hatte ich sogar als 12-, 13-Jähriger schon richtig scheiße.
Wer war dein Favorite?
Ja, schon Michael Winslow.
Michael Winslow.
Ja, und natürlich Tackleberry.
Ja.
Ja.
Hier, so, ja. Tackleberry, jemand?
Ja,
Favorite?
Zu lange her.
Ja,
okay. Das war der Große mit der Riesenknarrer. Ne?
Tackleberry war der Waffen da. Dann hattest du Michael Winslow, wie hieß denn der? Jones? Motormouth Jones?
Irgendwie sowas, so, ja. Dann hast du Hicks gehabt.
Das war der mit dem Dingens,
der
alle Geräusche machen kann. Ja. Dann Hightower natürlich.
Hightower, genau.
Ja.
Mahoney.
Mahoney, natürlich.
Steve Guttenberg war ja gefühlt in jedem Film in den 80ern.
Ja, Cocoon. Oh, großartig. Auch so ein vergessener Klassiker.
Und was macht Steve Guttenberg jetzt?
Er ist jetzt demnächst bei der German Comic Con hier in Essen.
So runtergekommen ist er schon.
Ja.
Ja. Okay, alles klar. Ja,
er kommt nach Essen, ich glaube im Oktober.
Okay.
Wer Steve Guttenberg mal sehen will, ne, die German Comic Con in Essen müsste das sein.
Könnte er auch eigentlich hier auftreten. Ja.
Wir können ja, pass auf, wir fahren zum Flughafen, holen ihn ab, somit sacken den einfach ein und fahren hier und sagen, das ist die German Comic Con. Ist halt eine etwas kleinere.
Ist das gut, der Diskett? Ja.
Das ist eine geile Idee.
Besser wird's halt nicht mehr. Doch, natürlich wird noch einiges besser, denn wir haben natürlich, damit ihr unsere Show wie immer gut ertragen könnt, auch den Alkohol der Woche dabei. Und du hast jetzt irgendwas mitgebracht?
Ich habe etwas mitgebracht. Ja, es ist ja die Kaffee und Kuchen Edition. Und dementsprechend habe ich
Kalua. Das war das, was wir vorhin eingeladen haben.
Das habe ich doch die ganze Zeit gesagt.
Nee, du hast immer irgendwie so irgendwas.
Kalua.
Kalua?
Habe ich die ganze Zeit.
Das ging ja mir vorbei.
Ich habe die ganze Zeit gesagt, Kalua ist der klassische Kaffeelikör, den auch der Big Lebowski nutzt für seinen White Russian.
Siehst du die Kalua, sag ich doch. Ja?
Oh,
habe ich doch gesagt, dass es Kalua
das
ist.
Ja, wirklich, also, ne. Hei. So, aber wir haben kein Kalua, nein, wir haben Sheridans als Kaffeelikör. Es ist, ne, also zu Kaffee und Kuchen kann man auch Kaffeelikör trinken. Der ist super lecker. Der kommt nämlich auch, wenn ich das jetzt nicht völlig versage beim Eingießen, dann kommt er nämlich auch mit so schöner Doppelmischung raus. Und während ich eingieße, verteilt der Chris mal an euch. Wir haben hier kleine Pinchen für euch zum Kosten.
Genau.
Und also wer will, greift zu.
Ein Windbeutelchen dazu. Ja. Ja. Also bitte, ja. Nehmt euch hier mal. Fantastisch. Bitteschön. Jawohl. Nur den Windbeutel. Jawohl. Gut, so krass ist die Mische hier jetzt auch nicht. Ne? So, genau.
So. Nee, das trinkst du in einem Schluck so, und das mischt im Mund.
Fehlt noch, genau. So.
So, ne, weil idealerweise ist das dann so schön abgesetzt, schön voneinander getrennt.
Gut.
Dann sieht das nämlich richtig hübsch aus.
So, hast schon?
Da ist auch für nach der Show noch was von da. Das
muss natürlich auch noch bedient werden. So.
So.
Jawohl. Hier hinten
in der
Technik, damit das Kamerabild auch richtig schön scharf ist und richtig schön, genau, nimmst du mal einfach mal 2 mit. Perfekt, so.
Was ist mit dem Dominik? Noch.
Genau,
Dominik der weint hat doch
schon.
Sonst.
Ah, hat Dominik schon, okay. Hat seine, okay. Windbeutel 2 Stück. Ja.
Also die Windbeutel gehen jetzt bitte an uns zurück, Dominik.
Ja.
So. Wunderbar. Es sind noch so viele übrig. Naja, wenn noch jemand einen will, einfach mal. Ja?
Ja, also.
Nee, ich meine jetzt nicht Windbeutel, ne? Hier den.
So. Also Schlepperken, wo wär, also kriegst du gleich noch einen. Ja, genau. Ja, kurz. So schlimm ist die Show jetzt auch nicht, dass wir schon zwei haben.
Also,
auch,
ja? Auf eine tolle vierte.
Genau.
Auf euch, danke, dass ihr da seid.
Prost.
Prost.
Prost. Also, wenn.
Ich finde den richtig, richtig lecker. Aber du bist ja nicht so ein Süßer, ne? Ich bin ja eher der Süße unter uns.
Das ist ja, das schmeckt halt wie Tiramisu in flüssig.
Ja. Oh mein Gott, spricht ja nichts dagegen.
Es könnte schlimmer sein. Aber ist ganz ehrlich, der Heugeist letztes Mal war schon.
Der war also, schon, das war schon das ekelhafteste.
Nein,
das
war es nicht.
Aber mit
war
Abstand.
Es nicht.
Mit Abstand.
War es nicht so. Wir haben noch, will noch jemand eins, zwei hier, dann da kommt, nehmt euch noch zwei runter.
Oder nehmt das Tablett.
Ja, so, hier, komm. Ja, komm, auf einmal. Wenn man's ihnen anbietet, dann, ja, dann nehmen sie es doch ganz gerne hier. Ja, komm, den letzten hier auch noch, ne? Okay, gut. Dann nehme ich den letzten noch.
Alles klar.
Hoch die Hände, Wochenende.
Ja.
Und es sind ja auch EM-Spiele. Seid ihr auch alle im EM-Fieber? Total, ja. Wir haben ja richtige Fußballfans.
Ich wollte sagen, deswegen sind sie ja hier, weißt du, weil es richtige Fußballfans sind. Deswegen sind sie hier.
Wir hätten das morgen Abend machen sollen, wenn Deutschland spielt. Ja.
Warum nicht?
Ja. Müssen wir mal gucken. Wir haben euch aber ein paar. Wir haben ja jetzt hier EM im Land. Und ich meine, in Düsseldorf ist ja auch Spiel. Und ich war auf keinem Spiel. Ich habe für 8.000 Euro Karten in diesen Pott da reingeschmissen. Also wenn ich die alle gekriegt hätte, das wäre richtig scheiße geworden. Aber ich habe nicht mal eine gekriegt. Nicht eine einzige.
Oh, wie bitter.
Nicht eine einzige. Was? Ich habe mir aber extra dann. Es gab noch eine zweite Runde.
Was kostet eine?
Das kommt ein bisschen drauf an, wo du so sitzt. Ich hatte dann gesagt, komm, scheiß drauf, EM ist nur einmal im Jahr.
Ja.
Und dann habe ich halt wirklich so die mittlere oder so 200-300 Euro Kategorie reingeschmissen, weil ich mir dachte, okay, du wirst eh nicht so viele kriegen, wenn überhaupt, offensichtlich ja gar keins. Und dann ist die Chance halt da größer, als wenn du jetzt auf die 70-Euro-Ticket gehst, weil da schmeißen ja alle ihren Hut rein.
Ja.
Und nicht mal da war irgendwas. Also 70 Euro ging es, glaube ich, los. Und dann 300-400 Euro sowas um den Dreh.
Okay.
Und natürlich, ich glaube, eine Finalkarte war so 300-400 Euro günstigste sowas um den Dreh.
Alter Schwede.
Ja. Und dann bist du ja noch
nicht. Vielleicht so ein Grottenkick, weißt du, das ist ja furchtbar.
Ja, aber du warst ja, das zählt ja das Event. Du zahlst ja bei der UEFA auch für das Event. Ja?
Wenn die Holländer dabei sind, ist das ein Event.
Ja, ganz genau. Und Holländer sind auch ein gutes Stichwort, denn wir haben mal, es ist ja jetzt EM-Stimmung im Land und da sind natürlich auch viele kleine Anekdötchen passiert und dank Social Media werden die auch wunderbar ja heutzutage gleich gepostet. Und die Holländer, die geben mal richtig Gas. Das gucken wir uns doch mal an. Die haben nämlich einen neuen Sommerhit kreiert. Ja, ganz genau, das ist das Ganze. So, da haben die nämlich gestern mal... Mehr ist es nicht.
Also, das ist schon beeindruckend. Ich hätte in dieser Masse eine Panikattacke bekommen, definitiv.
Hätte ich auch eine gekriegt mit so viel Orange. Ja. Ja, aber
es ist schon beeindruckend, muss man echt sagen. Also sehr, sehr, sehr beeindruckend. Schön ist halt friedlich, ne? Friedlich.
Ja.
Super.
Und
sehr, sehr schön.
Genau, friedlich. Und die Schotten sind auch ein gutes Stichwort. Die Schotten haben sich erst nicht mal, dass sie schön mit Dudelsäcke gekommen sind und sich auch Tartan-Army nennen. Ich habe auf dem Deutschlandspiel gegen Schottland, das haben wir auf dem Public Viewing geguckt, in Düsseldorf auf dem Burgplatz. Habe ich auf dem Klo noch einen kennengelernt, der war auch sehr nett. Und hat er mir noch...
Keine Details, bitte. Keine Details.
Hat er mir noch die Hand gegeben. Ja, weiß ich nicht mehr, ob man betrunken. Aber er war sehr nett. Und die Schotten haben sich gedacht, wenn wir auch schon Dudel sind, die haben übrigens 10 Uhr morgens, hatten die München schon leer gesoffen. Da hatte das Hofbräuhaus literally nichts mehr zu trinken. Ja, um 10 Uhr morgens.
War, nicht schlecht.
War das
nicht
weg. Und die Köln haben sie leer gesoffen und Düsseldorf ist wahrscheinlich auch demnächst noch dran. Und sie lassen sich aber es nicht nehmen, immer noch eine gute Tat zu machen.
Ist die Frage, ob sie Köln auch leer saufen mit dem Kölsch? Ich habe da
ja, vielleicht steigen sie dann auf Sprite um, da sind sie wahrscheinlich schneller betrunken. Und die haben auch eine gute Tat gemacht und das war ein wirklich anrührendes Bild von den zwei Schotten, die im strömenden Regen in München war das, glaube ich, dann hier dem Köln.
Passiert ist, weißt du, der stand einfach nur in seinem Hauseingang, wollte ein bisschen frische Luft schnuppern und die haben den geschnappt und einfach irgendwo hingeführt. Das ist passiert. Der wollte gar nicht über die Straße.
Ja. Die Schotten benehmen sich wenigstens. Ja. Kann man von den anderen Kollegen von der Insel jetzt nicht so behaupten. Die Kollegen aus England, ja, sind immer ein bisschen schwierig, vor allem wenn sie sich so grundlegend wegballern wie der Kollege hier, der doch einfach mal in der Gelsenkirchen Arena einfach eingepennt ist und dann morgens um 6 Uhr mitten in der leeren Arena aufgewacht ist.
Okay, just walking out. It's 5 o'clock in the morning. I'm shivering, it's jogging on.
Die Frage ist halt, hat er keine Freunde, die ihn mitnehmen, oder? Oder wie besoffen waren die, dass sie das auch nicht gemerkt haben, dass er nicht dabei ist? Das ist schon Respekt.
Ich meine, im Grunde genommen hat er eigentlich was für ihn ganz gut, weil er hat das Schlimmste nämlich sozusagen verschlafen, weil die Organisation, also erstmal sind die Engländer nach Gelsenkirchen gekommen, haben alle mehr oder weniger auf Twitter und so geschrieben, what a shithole.
Ja, das hab ich gelesen, ja.
Und ja, aber wobei ich halt sage, wenn man aus England kommt, ja, ist jetzt halt die Messlatte für ein Shithole auch nicht so hoch. Und die Abreise aus der Arena klappte halt überhaupt nicht. Und da haben die, also waren die wirklich von der deutschen Effizienz doch sehr enttäuscht. Okay. Ja, weil die wirklich teilweise 2-3 Stunden auf eine Tram warten mussten, bis sie dann da wegkamen. Und da frage ich mich halt schon, okay, es ist halt nicht das erste Fußballspiel, was da stattfindet. Mhm. Ja. Und also, keine Ahnung. Dabei haben wir ja wirklich auch Polizei, dann Freund und Helfer, die also sogar mit den albanischen Fans hier wirklich mal ein bisschen was für die Völkerverständigung getan haben. Das war auch ein richtig schönes Bild. Wo sie nämlich hier beim Volkstanz einer albanischen Fangruppe die zwei Polizisten, ich glaube, das eine müsste eine englische Polizistin wahrscheinlich dazu, die Polizisten drauf, könnte auch Holland sein. Ja. Und ihr Deutschen, das fand ich super. Das fand ich ein richtig schönes Bild. Ich fürchte nur, der hat bestimmt gleich ein Disziplinarverfahren oder sowas am Hals, weil dann irgendwie sein Vorgesetzter, geht aber nicht, ja. Im Dienst keine Kopfbedeckung. Ja, ja. Wenn du gedient hättest, wäre dir sofort aufgefallen, keine Kopfbedeckung. Das ist bei dem Beamten, ja, im Dienst, außerhalb des Gebäudes, keine Kopfbedeckung ist Todsünde.
Ja. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz so verbissen. Also ich glaube, das war vielleicht zu der Zeit, wo du gedient hast, so irgendwann Mitte der 80er. Ja, okay.
Ja.
Aber
also, ja, kurz vorm Krieg, so sieht's aus. Ja. Ja.
Aber ich glaube, das ist nicht mehr ganz so verbissen.
Weißt du?
Ja.
Ah, wir werden es ja sehen, wenn demnächst die Jugend wieder ran muss. Ja. Wenn die Jugend wieder
meinst du, dass es dazu kommt?
Ich weiß es nicht. Ja. Ah. Möchte ich mal ganz gut tun, wenn ich mal wieder was mache. Ja. So, du bist ja mein Moderationsmaterial. Wir haben ja auch Gastmaterial heute da. Und deswegen wollen wir doch mal schauen, was unser Gast heute so macht. Der gute David Grashoff ist heute hier. Stand-Up-Comedian hat sich bereit erklärt, kurzfristig einzuspringen. Von daher vielen lieben Dank dafür. Und deswegen einen ganz, ganz kräftigen Applaus, wenn er gleich kommt. Für alle, die ihn hier nicht kennen, schauen wir uns doch mal kurz an, was er so macht.
Was? Oder was ich jetzt auch merke, zum Beispiel, ich habe jetzt zu Hause ein eigenes Regal für Kosmetikartikel. Mal ohne Scheiß, ich bin 30 Jahre meines Lebens ohne ausgekommen. Duschgel hat gereicht für alles. Körper, Duschgel, Haare, Duschgel, Zähne, Duschgel. Mehr habe ich nicht gebraucht. Und jetzt habe ich so Cremes. Ich habe so eine Tagescreme, ich habe eine Nachtcreme, ich habe eine Creme für donnerstags, ich habe so eine Antifaltencreme, aber nicht fürs Gesicht, für untenrum. Die sind beide sehr faltig. Die sehen beide so ein bisschen aus wie so grampige Omas mit Haare am Kinn. Und ich habe jetzt auch so ein ganzes Regal voll mit so Bartpflegemitteln. Und die haben immer so männliche Namen, sowas wie Kettensägen, Massaker, Jungfrauenblut. Und ich habe so ein Bartbalsam, das heißt Rough Nature. Die raue Natur. Und ich frage mich, was denken die von mir? Denken die, dass ich am Wochenende oben ohne auf so einem Wildschwein durch Wuppertaler Wälder reite? So, hey, lass uns jagen gehen. Meine Frau hat sich einen Fellüberzug für den Thermomix gewünscht. Nein, der einzige Grund, warum ich einen Bart habe, ist, dass ich ohne Bart aussehe wie ein fetter 13-jähriger Junge. Ich sehe aus wie früher in diesen 80er-Jahre-Filmen. Der kleine, dicke Junge, den Rest der Gruppe hinterher läuft, die Schokoriegel in den Mund stopft und Sachen sagt, Mr. Jones hat gesagt, wir sollten lieber nicht in den Wald gehen.
Ja, und ich würde sagen, wir begrüßen jetzt den fetten 13-jährigen Jungen mit Bart bei uns auf der Bühne. Wir freuen uns, dass er da ist. Ein donnernder Applaus für David Grassoff.
Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.
Kommt uns mal bitte. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.
Ja, hallo. Hallo. Ja, ist so.
Ja, so bist du schon mal so freundlich angekündigt worden?
Nee, noch nie. Ja, ich bin auch schon mal mit Daniel Grassoff angemeldet worden. Ich hatte mal nach einer Show eine Zuschauerin, die zu mir gesagt hat, ich fand sie sehr witzig, aber sie sehen so ein bisschen aus wie Sido, der aufgegeben hat. Und... Ja.
Ja, also Bernd, dann würde ich mal sagen, setz dich mal.
Hast du gesagt, scheiße ertappt, oder?
Ja, das ist wirklich so. Vor allem, ich bin auch viel älter als er. Also, ja, wo soll das noch hinführen? Ich nehme jetzt einfach diesen Platz hier.
Ja.
Bitte, bitte. Genau.
Komm in unsere Mitte.
Möchtest schön, du schön, einen hat
Kaffee
gebucht.
Haben?
Nee, alles gut.
Ja, das wäre endlich mal ein Gast, der ich bin jetzt nicht mehr der Einzige, der hier ist. Ja. Also von daher, hau ruhig rein.
Liebe Essen.
Ja, das ist perfekt.
Also, nicht die Stadt.
Käffchen.
Ja, Käffchen geht immer, ja.
Draußen nur Kännchen.
Ja.
Zu Beginn zum Mittag das Deutscheste. Ich habe mal auf der Twitter mal eine Umfrage gemacht, nachdem ich gemerkt habe, dass bei der Kasse dieser Trennstab, da heißt Kassenwaren-Trennstab.
Mach das mal voll.
Natürlich, ich wusste ja, oh Gott, du zitterst ja, Junge. Nein,
mach das mal voll.
Bist du sicher, dass du so viel willst?
Jetzt mach das
der
voll.
Der ist aber nicht entkoffiniert.
Ich zitter, weil da kein Kaffee drin ist.
Ja.
Direkt zur Hals hier.
Entschuldigung. Und dann habe ich eine kleine Umfrage gemacht, was wohl deutscher ist, dieser Kassenwaren-Trennstab oder draußen nur Kännchen. Was glaubt ihr hat gewonnen?
Ich glaube, der Kassenstab. Der Kassenwaren-Trennstab. Kassenwaren-Trennstab.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, draußen nur Kännchen.
Okay.
Ganz knapp. Ich hatte noch eine dritte Option, Samstag mit der Straße kehren. Ja. Das habe ich als Kind gehasst, ne, wenn ich so Samstag mit der Straße kehren musste.
Muss ich nicht.
Vater gesagt hat so, ja, hier, kehr mal Straße. So, Kuchen.
Gleich. Ja, erstmal ein paar Windbeutel, Kaffee, okay, Kuchen. Windbeutel. Danke nochmal für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Danke, dass du so spontan zugesagt hast.
Verkehr aus Wuppertal war in Ordnung.
War alles okay, ja. Schnell. Ja, es fühlt sich halt nur so ein bisschen an, weil ich bin ja für Edenkraft eingesprungen, als wie wenn man morgens früh nach einem One-Night-Stand aufwacht, sich umdreht, eine hübsche Frau erwartet und dann liegt da so ein leicht übergewichtiger 50-Jähriger mit Bart. Aber ich freue mich also.
Ja, du hast gerade komplett meine Gefühlswelt geschildert.
Ja. Ich kenne das ja selber. Ich weiß ja, wie das ist. Also. Boah, scheiße, der hat die Käse-Sahne-Torte gegessen. Der war schneller als ich. Hätte ich doch lieber ja gesagt.
Ja, aber du kannst sie gerne haben.
Also alles gut. Ist, beim Essen wirklich greift zu, weil sonst ist alles weg,
Ich habe einen Stiefbruder, und ist alles kompliziert. Ich habe 6 Eltern, 14 Geschwister. Meine Familienverhältnisse sind sehr kompliziert, weil mein Vater war ein paar Mal verheiratet. Aber ich bin der Älteste von allen bei Weiben, also ich musste nie um mein Essen kämpfen.
Okay,
dann nur jetzt mit meinen eigenen Kindern.
Okay, sonst hätte ich das jetzt hier ablecken,
ja.
Aber dann weißt du ja, dann brauche ich das Kuchenstück nicht ablecken. Dann,
alles gut.
Dann kennst du das.
Nein. Ja, ich kaufe auch nur noch Süßigkeiten, die meine Kinder nicht mögen. Ich weiß genau, wie der Hase läuft. Das hat mein Vater früher so gemacht und jetzt mache ich das auch.
was mögen deine Kinder nicht?
Lakritze zum Beispiel. Ja, sehr scharfe Chips.
Kann ich total mit ihnen bonden.
Also ich,
das ist widerwärtig, ja.
Ah, Lakritze ist super. Mag ich total gerne. Je fieser.
Ist dein Lakritzliebhaber aus Verzweiflung entstanden, weil einfach der Rest wurde von den Kindern weggezogen?
Ich habe als Kind Lakritz schon gemocht. Ich habe als Kind sogar Spinat gemocht. Also ich war da ein bisschen komisch. Ich habe keine Ahnung. Deswegen sitze ich wahrscheinlich gerade hier. Wenn alles stimmen würde, wäre ich gerade zu Hause mit Fußball gucken oder so. So ein bisschen Mikro aufpassen. Ja, so ist das.
Sehr schön. Du bist, wenn ich das richtig gesehen habe, in der Poetry-Slammer-Szene gestartet.
Genau. Ich bin 14 Jahren, glaube ich, von einem Kollegen von mir, den ich von ein paar Lesungen kannte, Thorsten Sträter, der ein oder andere mag ihn vielleicht kennen. Diese Reaktion habe ich nie, wenn ich meinen Namen auf die Bühne sage. Nur wenn ich fertig bin mit Sex, aber... Aber ja, also ich kenne.
Sehe, der Niveau-Limbus eröffnet, alles klar.
Ja,
alles gut.
Ja, er hat mich eingeladen. Ja, also bitte, was erwartet ihr?
Ja, ich meine, bitte, wir hatten die letzten zwei Shows waren halt unerwartet jugendfrei, ja. Ja, okay. Bei Goody hat es auch irgendwie nur 3 Minuten gedauert, bis das erste Mal das Wort Penis.
Das ist richtig, ja. Ja, also
Auf jeden Fall, ich kannte Thorsten halt schon von vorher, weil wir beide aus der Horrorschreiber-Ecke kommen. Der hat ja vorher Horrorgeschichten geschrieben, ich habe früher Horrorgeschichten geschrieben. Und ich habe irgendwann mal eine Anthologie rausgebracht, habe ihn eingeladen als Autor, wir haben uns dann kennengelernt. Und irgendwann sagte er mal, komm mal mit her zu diesem Poetry Slam, das ist bestimmt was für dich, lest irgendeinen lustigen Text auf der Bühne. Und das habe ich dann gemacht und im Endeffekt ist derjenige welche, der mich dann sozusagen in den Slam reingetrieben hat, in die Arme des Verderbens.
Wann war das?
Das müsste 2009 gewesen sein.
Okay.
Ist schon ein Weilchen her, fast 15 Jahre jetzt, im September 2009 war meine, wurde ich entjungfert auf der Bühne.
Weißt du noch, was der erste Text war?
Ja, es war ein Aufzählungstext, der hieß Meine Welt. Und dann habe ich dann solche Sachen gesagt, wie ich einfach nur da aufgezählt. In meiner Welt schmeckt Sperma nach Erdbeerschokolade. In meiner Welt halt irgendwas so Dinge, wo die dann so einigermaßen pointiert waren. Das hat auch super funktioniert. Ich bin noch eine Runde weitergekommen. Auch mit Michael Görel habe ich das Plakat vorhin hier gesehen. Und in der zweiten hatte ich nichts wirklich Gutes vorbereitet und bin dann total gestorben auf der Bühne. Aber das Virus hat mich halt trotzdem gepackt, weil ich gemerkt habe, ah, okay, ich kann witzig sein und es macht einfach Spaß. Ich kam ja aus der Autorenecke, ich habe Horrorgeschichten vorgelesen. Und
im Kindergarten.
Auch. Und da ist halt das Feedback nicht so groß. Also ich war mal bei der Perry Roden Convention, das ist genauso uncool, wie sich das anhört. Und da habe ich gelesen aus einer Anthologie.
Ich sehe schon die roten Karten werden so langsam so schon mal.
Ich gebe einen Tipp. Der Herr in der ersten Reihe ist Perry Roden-Fan.
Alles gut. Ich liebe zum Beispiel auch John Sinclair oder so. Ich habe nichts gegen Groschenromane oder so, aber ich war halt bei dieser Lesung und es waren 3 Leute im Publikum. Mein bester Freund war mit dabei und die beiden Autoren, die nach mir gelesen haben. Und die haben während der Lesung angefangen zu frühstücken. Und ja, man kriegt halt als Autor kein Feedback, also nicht so viel hinterher heißt, ja, hat mir gut gefallen oder so. Und wenn du lustige Sachen auf der Bühne erzählst, das kickt direkt. Du kriegst direkt Feedback und du weißt, ob das funktioniert. Und das hat mich halt komplett angefixt. Und das war halt so der erste Schritt, wie gesagt, in die Richtung, dann halt irgendwann Comedian zu werden.
Ja gut, bei einer Horrorgeschichte, was wäre das direkte Feedback, wenn die Leute da sitzen und weinen? Also kleine ja, und Angst haben und rausgehen.
Sich übergeben,
genau,
weglaufen.
Wenn sie rausgehen, hast du dein Ziel erreicht.
Genau.
Ja. Ich meine, da machen Filme mit Werbung früher, ja.
Also, das stimmt, ja. Das schaffe ich mit der Comedy aber auch.
Aber jetzt, also natürlich klar, wenn so ein Lacher funktioniert, das spornt an. Mhm. Wie ist der Umgang, wenn du merkst, Scheiße, es kackt gerade völlig ab?
Also früher hat mich
ist das
total
auch Ansporn, oder?
Früher hat mich das total mitgenommen, wenn ich gemerkt habe, es hat irgendwann nicht funktioniert, aber ich mache das jetzt inzwischen lang genug, dass ich einfach weiß, wie es funktioniert. Mhm. Und ich weiß, wenn ich mit einer Idee auf die Bühne gehe, ob die gut ist oder nicht, dann probiere ich das. Und das gehört für mich einfach auch zum Entwickeln von Material zu scheitern. Das ist halt einfach immer mit drinnen bei Open Mics. Ich bin viel auf so kleinen Open Mics, wo man einfach mal testet, ob eine Idee witzig ist. Mhm. Und dann spüre ich erstmal vor, das sind meistens nicht so gute Lacher. Aber da weiß ich, ob da was drin ist im Material. Also inzwischen ist mir das total egal. Wenn ich mit safe Material, also mit Material, wo ich weiß, es funktioniert immer, Bombe, das nennen wir so Bomben, das funktioniert halt nicht, dann bin ich innerlich pissig, versuche es mir nicht anmerken zu lassen und dann geht's halt weiter, weil ich weiß halt, die nächste Show kommt und dann wird es wieder besser funktionieren. Aber wenn ich Material teste, ist mir das total egal. Da will ich halt einfach nur fühlen, finden die das lustig oder nicht. Und dann habe ich auch kein Problem, wenn die Leute halt mal nicht lachen. Da war es halt nicht witzig, dann ist das halt so.
Ist das schwieriger oder... Wahrscheinlich hast du eine Antwort schon ein bisschen gegeben, was ja inzwischen egal ist, aber glaubst du, es ist schon schwieriger, 20 Leute zum Lachen zu bringen
als 200? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ein großes Publikum ist immer einfacher zum Lachen zu bringen, weil man trifft immer eine große, mit großer Wahrscheinlichkeit auch einen gewissen Anteil des Publikums, der lacht. Das ist immer eine gewisse Dynamik. Deswegen funktioniert, glaube ich, auch Stand-Up-Comedy im Fernsehen nicht wirklich gut, weil du diese Dynamik einfach nicht mitmachst im Raum. Das ist halt wie man im Konzert. Ein Konzert im Fernsehen ist zwar nett, aber es fühlt sich nie so geil an, wenn du vor Ort bist. Fußballspiel genauso. Fußballspiel ist nett im Fernsehen anzugucken, aber wenn du im Stadion bist und diese Stimmung spürst, ist halt was komplett anderes. Und das ist bei Comedy auch nicht anders. Und vor 200 bis 2000 Leuten zu spielen, ist eigentlich einfacher, wesentlich einfacher, als jetzt 20 Leute zum Lachen zu bringen.
Ja. Aber ist das auch
Lachen steckt an, ne?
Ja, immer, genau.
Bei Corona ist mir das aufgefallen, dass die ganzen Late-Night-Comedians Jimmy Kimmel, Stephen Colbert und so weiter halt aus dem Keller rausgesendet haben. Mhm. Und wenn da halt kein Publikum ist, das halt lacht, also gerade Stephen Colbert, der halt einen extrem trockenen Humor hat. Ja.
Das hat eine Weile gedauert, bis die dann den Drive dafür gefunden
haben.
Exakt,
ja. Da hast du den wirklich so, und ich finde den eigentlich grundsätzlich die Anmoderation von dem ganz witzig, aber ja, diese Corona-Nummern so ohne Lacher, wenn er dann immer aber so die gelernte Pause gemacht hat, wo eigentlich jetzt der Lacher reinkommt, um dann wieder weiterzumachen, das war alles und dann hockst du halt alleine vor YouTube, guckst da so eine...
Aber auf der anderen Seite hat sich das auch nicht gut angefühlt. Also ich habe 2 Live-Internet-Shows gemacht. Es hat sich wirklich erbärmlich angefühlt. Also wirklich ganz erbärmlich. Das ist halt einfach nur auswendig sagen von einem Text. Und aber Stand-up ist halt einfach viel mehr. Das ist halt, jeder Raum ist halt komplett anders, jede Stimmung ist komplett anders. Manchmal brauche ich mehr Energie, manchmal brauche ich weniger Energie. Das Timing ändert sich von Auftritt zu Auftritt. Du musst also ein Gefühl dafür bekommen. Es ist halt ein bisschen wie Rhythmus, wie bei einer Musik. Und wenn das komplett wegfällt, weil du kein Publikum hast, dann ist das einfach nur so aufrecht, also nur auswendig sagen. Dann kann ich auch lieber ein paar Memes irgendwie posten und ein paar Gags bei Twitter, da habe ich mehr von, wenn ich ehrlich bin.
Wie ist das eigentlich, wenn du sagst vorhin, du testest die Gags, wie ist das mit der, ich sag mal ganz banal gesagt, Ausschussquote? Hat sich das auch so im Laufe der Jahre so entwickelt, dass du jetzt viel, viel sicherer dran bist, dass du weißt, naja, also die werden alle funktionieren oder die nicht? Also hast du da, wie ist da dein Gespür für geworden?
Du hast natürlich mit der Erfahrung, also ich mache das jetzt seit, glaube ich, 8 Jahren, mache ich nur noch Stand-up, du hast natürlich ein Gefühl dafür, was funktionieren kann, was nicht. Manchmal ist das Gefühl trügerig. Mhm. Also es kann manchmal sein, dass ich denke, boah, das ist eine super geile Idee, die ich da habe. Aber die kommt halt nicht an.
Denke ich mir bei dem einen oder anderen Tweet auch. der muss doch viral gehen.
Ich lache. Nee, das ist schon komisch. Also ich habe ein gutes Gefühl dafür, was funktionieren kann. Aber auch da steckt manchmal auch Arbeit drin. Also ich habe zum Beispiel jetzt momentan ein Bit, wo ich dran arbeite, das auch wirklich auf einer wahren Geschichte basiert. Ich hatte mal in den 90ern, war ich so 18 Jahre alt, eine Freundin, die kam aus dem Osten. Und die hat mich zu ihr als...
Er könnte sie kennen.
Ist möglich.
Sie hieß Mandy.
Ich bräuchte mal Informationen, weil das ist ein großes...
Wirklich, also...
Mandy, Cindy, Candy...
Ja, Enrico, genau. Und sie hatte halt einen Bruder. Das war so ein richtiger Neonazi, so richtig braun Hemd, Seitenscheitel. Und als sie mich das erste Mal zu sich eingeladen hat, weil ihre Eltern nicht da waren, habe ich halt den Bruder kennengelernt. Und der war gerade dabei, mit einem anderen Nazi-Kollegen 2 Gottesanbeterinnen gegeneinander kämpfen zu lassen.
Was man halt so macht
in seiner Freizeit. Ja. Und er hatte halt einen Papagei, den er halt beigebracht hatte, die deutsche Hymne zu singen und Heil Hitler zu sagen. Er hat immer Heil Hitler gesagt. Und ich
ein sympathisches Bürschchen.
Genau. Und ich habe halt diese den Nummer...
Ich gern mal meine Faust vorgestellt. Ja.
Und ich habe halt diese Nummer, weil ich ja eigentlich immer schon total links gewesen bin. Und sie war aber halt wirklich eine hübsche Frau. Und dann hast du diesen inneren Konflikt halt. Da ist es halt so der Schwanz, das Gehirn. Und im Endeffekt verliere ich dann und kriege danach aber keinen hoch. Und dann höre ich im Nebenzimmer halt, wie dieser Papagei die ganze Zeit, Heil Hitler, sagt. Und ich kriege halt keinen Ständer und ich sag dann das, was man immer sagt, so, ah, tut mir leid, das ist mir noch nie passiert, genau.
Und aus dem Nebenzimmer. Das liegt an deinem Bruder.
Und aus dem Nebenzimmer höre ich dann so, oh, das liegt nicht an dir, Heil Hitler. Und ich finde die Geschichte überragend, die ist wirklich witzig, aber die hat auf Bühnen, also wenn du das Wort Hitler zum Beispiel sagst, ist das halt total schwierig. Ich habe zum Beispiel auch das Bit, wo ich sage, ich mache jetzt einen Hitler-Podcast, wo ich die ganze Zeit wie Hitler rede. Und dann siehst du wirklich bei den Leuten so, oh fuck, was will der jetzt von uns? Ja, schwierig.
Aber Harald Schmidt hat ganze Shows
gemacht. Ja, aber es ist trotzdem immer noch ein schwieriges Thema und dann sage ich dann ja, aber einfach nur, weil ich die ganze Zeit auch gendern würde. Ich würde die ganze Zeit sagen, lieber Hitler und Hitlerinnen, einfach um Nazis zu triggern. Das ist halt das ist eine schöne Idee, aber du merkst halt bei gewissen Themen und gewisse Dinge funktionieren am Anfang noch nicht und dann mache ich das aber so, dann lege ich halt auf die Seite, weil ich weiß, da ist was drin. Aber vielleicht bin ich noch nicht so weit, vielleicht bin ich noch nicht so gut, dass das funktionieren kann, vielleicht brauche ich einfach noch eine andere Perspektive, einen anderen Ansatzpunkt und dann lasse ich es halt liegen und gucke dann halt irgendwann vielleicht in 1-2 Jahren nochmal drüber und ich habe wirklich so einen Fundus von vielen, vielen Sachen, die da rumliegen, wo ich weiß, die haben Potenzial. Und da muss ich halt noch ran.
Musst du heute ein bisschen vorsichtiger sein, weil du tendenziell damit rechnen musst, dass zum Beispiel, wenn du dich auf so ein Terrain von den Gags begibst, es wird halt gefilmt, es wird unter Umständen ohne Kontext ins Netz gestellt und bums hast du den Shitstorm an der Hacke, weil die ersten 5 Sekunden vielleicht fehlen oder die letzten 5 Sekunden.
Oder es wird von der falschen Bubble benutzt.
Genau.
Ja, kann passieren, da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Da habe ich halt das große Glück, dass ich einfach eine richtig beschissene Reichweite habe. Und dass mich einfach auch kein Schwanz kennt. Ich kann einfach auf der Bühne machen, was ich will. Und es bleibt meistens da, wo es ist. Ich musste mir auch schon mal anhören, das war aber schon ziemlich sexistisch, was du sagst. Und sag ich mir immer so, nein, das ist es nicht. Versuch mal den. Weil das Problem ist halt, die Leute werden relativ schnell durch Stichpunkte getriggert. Halt Hitler zum Beispiel. Und die verstehen aber den Kontext meistens nicht. Das heißt, der Kontext ist ja ein anderer, wenn ich es erzähle, innerhalb einer anderen Geschichte. Und das ist dann halt manchmal schwierig. Ich erzähle ja auf der Bühne, dass ich gerne mit dem Luftgewehr auf Kinder schieße. Natürlich mache ich das nicht. außer sonntags, wenn die sehr laut sind. Aber nein, das mache ich natürlich nicht. Aber ne, das muss halt den Kontext. Ich mache mich da in dem Fall eher über mich selber lustig. Und das fehlt manchen Menschen. Aber manche Menschen wollen das ja auch gar nicht sehen, weil die wollen ja das benutzen, um sich selber moralisch zu erhöhen oder um sich selber, keine Ahnung, nazilich zu erhöhen, um da wieder irgendwas zu haben, wo sie drauf zeigen können und sagen, guckt euch das mal an. Ja, das ist halt das Schwierige dabei.
Das, wenn du das Opfer sein willst, dann bist du halt auch gern das Opfer. Also
genau. Und das ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite ist mir das inzwischen auch egal. Also ich versuche da gar nicht drauf zu achten. Und bis jetzt ist mir jeder Shitstorm, den ich mal hatte, ist komplett an mir vorbeigegangen. Einfach, das ist mir egal. Das kann ich gar nicht drauf achten. Sonst habe ich auch nicht meinen Humor auf der Bühne. Und das fände ich falsch.
Ja. Wie ist das? Wie parat sind all die Stand-up-Programme, all die unterschiedlichen Segmente und so, die du hast? Wie parat sind die, wenn du auf der Bühne bist? Kann es auch passieren, dass du merkst, okay, scheiße, das bombt gerade, was ich mache. Ich springe um auf ein anderes?
Ja, klar. Also das ist, auch das ist halt einfach Erfahrung. Weil als Stand-up, den Beruf des Stand-up-Comedians kannst du nicht lernen. Mhm. Das heißt, du kannst nur wirklich auf die Bühne gehen, scheitern, versuchen besser zu werden und das halt wirklich jahrelang. Maxi Stettenbauer, ein guter Kollege von mir, beziehungsweise ein sehr guter Stand-Upper, meinte ich mit gut, sagte mal irgendwann, das ist halt ein Marathon und kein Sprint. Und genau so ist das. Aber je länger du das machst, umso mehr hast du auch sicheres Material, umso mehr kannst du natürlich auch auf Material zurückgreifen. Wenn du merkst, okay, die möchten jetzt nicht unbedingt was von meinen Schlepphoden hören, dann gucke ich mal, vielleicht erzähle ich was über meine Kinder oder über meinen Hund. Also da gibt's schon Möglichkeiten, irgendwie auszuweichen. Meistens weiß ich aber, dass das Zeug, was ich habe, schon gut genug ist, um die Leute noch zu kriegen. Und manchmal ist es halt so, dann verstehen die halt einen Gag nicht. Zum Beispiel, das ihr vorhin gezeigt habt, mit dieser 80er Jahre Reminiszenz an den kleinen, dicken Jungen. Das ist halt in manchen Kreisen, da verstehen die nicht, was ich meine. So, und dann ist das halt einfach vielleicht nicht so ein guter Lacher. Ja. Aber dann habe ich halt hinterher das Ding, wo ich sage, oh, wenn ich ohne Bart in die Metzgerei gehe, kriege ich eine Bärchenwurst geschenkt. Und dann kriege ich auch die halt wieder, weißt du? Und
das ist ich hatte das mal erlebt bei einer Comedian. Der Gag war halt aufgebaut auf der Annahme, dass das Publikum irgendwie die wilden Kerle kennt.
Ja, das war Larissa Magnus.
Ja, das Problem, dass das Publikum, wo wir waren, kannte halt die wilden Kerle nicht.
Ja.
Und sie hat die Nummer, also ich habe sie irgendwie dafür bewundert, dass sie die Nummer eiskalt durchgezogen hat. Auf der anderen Seite war das halt wirklich ein 10-minütiger Abschnitt ihres Programms, der halt auf diesem Tob aufbaut, und wenn du das nicht kennst. Da war halt die ganze Nummer irgendwie nix, ne? Aber ich meine, sie hat es wirklich eiskalt durchgezogen, das habe ich wieder bewundert, aber es war echt bei Nightwatch mal oder irgendwie sowas. Ja.
Es ist halt bei mir auch mit den ganzen alten Nerd-Kram-Texten, die ich habe. Die sind cool, ich mag die auch und ich sag die gerne auf, aber das ist halt einfach nur für ein sehr spezifisches Publikum. Und wenn ich jetzt gebucht werde als Comedian, kann ich nicht davon ausgehen, dass irgendjemand im Publikum weiß, was eine TARDIS ist.
So, hier und, wüssten sie es,
so. Aber tatsächlich, das habe ich mich gefragt, als ich ein bisschen durch dein Material gegangen bin, so, du hattest früher sehr, sehr viel mit Nerd-Bezug gemacht, so, ne, Darth Vader's Tagebücher zum Beispiel, wie großartig, also, ne, geht mal auf YouTube, Darth Vader's Tagebücher, fand ich sehr, sehr fantastisch und hatte aber auch den Eindruck, dass du so ein bisschen davon weg bist und jetzt eher in eine andere Richtung gehst, wo ich dachte, liegt es daran, dass es halt eher eine Bubble bedient und das andere breiter gefächert?
Ja, natürlich, natürlich. Wie gesagt, ich werde ja, wenn ich gebucht werde bei einer Comedy-Show, das kann ja überall sein, das ist kein explizites Nerd-Publikum, was ich habe, so, und das ist halt einfach schwierig, weil du redest einfach dann eine komplett andere Sprache mit denen. Wenn ich mit denen über das Altern spreche, wenn ich mit denen über meine Kinder spreche, dann haben wir eine gemeinsame Welt, die wir teilen können. Und je größer diese gemeinsame Welt ist, umso mehr Leute erreiche ich natürlich. Wenn ich zu nerdy werde, also ich versuche es immer wieder hier und da auch mal so ein bisschen mit reinzubringen oder so, aber wenn ich zu nerdy wäre, verliere ich halt die Leute. Ja. Und das ist halt während eines Stand-Up-Sets, wenn du die Leute verlierst, weil sie halt, sagen wir mal, eine Minute oder anderthalb Minuten nicht mehr nachvollziehen können, ist halt Arbeit, die dann wieder zu holen. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen darauf, also ich versuche es immer noch so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, und es werden wahrscheinlich auch noch Bits hier kommen, die das Ganze ein bisschen mehr bedienen werden, einfach weil das auch ein Teil von mir ist. Also alles, was ich auf der Bühne darstelle, das ist für mich immer total wichtig, einfach authentisch zu sein. Das ist ja auch ein Teil von mir. Und ich mache das halt oft bei Soloshows, wenn ich Soloshows habe und ich merke, das ist ein nerdiges Publikum, dann gehe ich da auch mal raus und spreche mit denen über Pokémon-Karten oder was weiß ich und versuche dann halt das Thema auch so ein bisschen lustig und spontan zu bearbeiten. Aber wenn ich Material für die Bühne schreibe, wie gesagt, ist halt das Nerd-Publikum in einem sehr geringen Maße da. Und da freut man sich schon, wenn man irgendwie nach dem Auftritt dann irgendjemand zu einem kommt und sagt, immer das Run-D&D-Shirt finde ich ziemlich geil. Da weißt du, okay, da ist mindestens einer im Publikum gewesen, der verstanden hat, was dieses Shirt halt auf sich hat. Aber das ist halt wirklich nur eine Minderheit, das ist leider so.
Okay. Hättest du vielleicht spontan was aus deinem Nerd-Oeuvre Was du rezitieren könntest?
Oh, ich kann das gar nicht auswendig. Das waren alles meine alten Nerd-Texte. Okay. Die kann ich tatsächlich gar nicht wirklich auswendig. Dann guckt euch gerne mal bei YouTube einfach das Nerd-Mädchen an. Ich glaube, das ist so mit mein bekanntester Text. Ich finde, teilweise sind die Sachen auch gar nicht mehr so gut gealtert. Einfach weil die Gesellschaft verändert sich mit der Zeit. Ich verändere mich mit der Zeit. Und ja, also das hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich halt heute mache. Also, aber wie gesagt, das kann man sich halt alles bei YouTube auch noch angucken.
Nerd bist du worin?
Ach, ich bin eigentlich das volle Paket. Also ich war früher als Kind schon immer super Eskapist. Ich habe halt auch sehr früh... im Moment noch nicht, dankeschön. Ich muss nicht mal so viel Pipi machen von...
Wenn eine Premiere hier, dass mal einer von der Bühne geht.
Ja, ich lasse einfach laufen. Ich habe ja eine dunkle Jeans an. Das kann man sich immer ein bisschen aufs Altern vorbereiten. ich war als Kind halt auch immer, also ich habe super früh gelesen und super viel gelesen. Ich habe relativ früh mit 11 Jahren auch schon mit Pen- und Paper-Rollenspiele angefangen und war halt immer in Fantastik- und Science-Fiction-Bücher gelesen und das war schon immer mein Ding. Natürlich die ganzen Filme der 80er Jahre nicht zu vergessen und ja, das hat sich dann halt einfach fortgesetzt. Ich war halt Nerd, halt Außenseiter. Es lag ein bisschen daran, dass ich halt als Deutscher in Frankreich aufgewachsen bin auch, weil ich bin Halbfranzose. Und meine Mutter, als sie sich von meinem Vater getrennt hat, ist sehr viel nach Frankreich gezogen. Ich war 8 Jahre alt und das macht die Integration bei Kindern nicht so einfach, wenn man aus Deutschland kommt, wenn man in Frankreich lebt als Deutscher, macht es jetzt nicht so viel einfacher. Und von daher war ich halt immer auch so ein bisschen Außenseiter-Typ. Ich hatte den großen Vorteil, dass ich für einen Nerd sehr sportlich war und auch gut Fußball kicken konnte. Und ich war auch sehr, sehr jähzornig. Das heißt, wenn man dachte, man kann mich irgendwie bullien, dann hat das meistens wehgetan. Und deswegen haben die Leute es dann gelassen. Aber ich war halt trotzdem, ich habe mich nur mit Nerds umgeben und es ging nur um Computerspiele, es ging nur um Pen-and-Paper-Rollenspiele und das ist halt Atari bis heute. Ich hatte alles. Die erste große Enttäuschung meines Lebens war, als ich einen Commodore 64 haben wollte und mein Vater einen VC20 mitbrachte.
Die Hälfte des Publikums hast du auf jeden Fall schon verloren.
Ich bin deswegen heute immer noch in Therapie. Ich hatte tatsächlich ein französisches Modell, nämlich den Oric Atmos. Das war so ein 48 Kilobyte Maschine, also so ungefähr wie so heute so ein Nasenhaarentferner hat. Das war halt auch so mit Basic, man konnte Programme eintippen und am Ende haben die nie funktioniert, weil man 60 Fehler reingepuckt hat und dann kam dann irgendwann C64, Atari ST und dann kam dann die Spielkonsolenzeit und da hatte ich auch alles, PlayStation 1, N64. Ich war einer der Bekloppten, die sich in den 90ern angestellt haben, um eine neue N64 zu bekommen. Also ich war da auch hardcore drin, was so Videospiele und so angeht. Und bis heute, ich habe immer noch die PS5 bei mir zu Hause stehen.
Ja, mir ist auch ein bisschen eingedampft, also da steht es mal noch ein bisschen rum. Ja. Aber in der Zeit, wo ich so 3-4 Konsolen so effektiv gleichzeitig gespielt habe, ich nicht mehr. Also klar, manchmal denke ich mir so, ach, so eine Xbox oder so, weil es hat schon ein paar nice Exklusivtitel, die ich eigentlich mal ganz gern zocken würde. Aber es sind halt dann am Ende des Tages echt nur so die. Ne? Mhm. Und ich merke auch immer wieder so bei mir, ich habe zum Beispiel, ich habe es gerade gestern noch dem Forever Nerd Girl gesagt, Zelda, da habe ich jetzt Tears of Kingdom mir geholt und habe halt wieder gemerkt, boah, schon diese Welt, weißt du, du siehst schon Zeit. Diese Riesenkarte, denkst du, ja. Und wie viel Dungeons gibt's da jetzt Rätsel lösen? 340, boah, ne.
So ging's mir letztens, nach der ersten Staffel Fallout habe ich gedacht, ich spiele mal wieder Fallout, habe es installiert, habe den Vorspann mitgemacht, bin durch die Tür getreten in die offene Welt und dachte, nee. Ja. Und hab's wieder deinstalliert.
Ja, sind Telltale-Games jetzt für uns so das Richtige?
Ich liebe diese Dinger.
Geführten, wie heißen die? Story-Spiele, ganz genau. Wo du nur ab und zu mal so einen Knopf drücken musst.
Genau mein Ding. Ja, ich liebe
und gar nicht mit zu viel irgendwie Quicktime-Event, mit zu viel Reaktionsgeschwindigkeit geht gar nicht, um Gottes Willen, dann macht mein Herz nicht mit.
Also ich mag es einfach, wenn ich ein Spiel innerhalb von 2-3 Wochen durchspielen kann. Also ich bin großer Fan von Last of Us. Ich habe beide Teile zweimal schon gespielt. Ich finde sie überragend, gerade den zweiten Teil. Aber auch diese Telltale-Dinger, ich mag diese Sachen wie, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen, ist auch mit viel so Quick-Response-Dingern. Wo Walking auch
Dead Sachen und so? Die Walking Dead Sachen und
so? Nee, ja, die Walking Dead, es gibt auch so einen Französischen, glaube ich, der Videospiele macht. Der hat damals dieses Ding gemacht, wo das Kind entführt worden ist. Ich habe echt nicht gut mit Namen. Ja, Life is Strange fand ich auch sehr gut, aber da gibt's auch andere Modelle, Beyond to irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ich bin echt schlecht mit Namen, ich bin auch alt, ich weiß auch manchmal gar nicht, wie die Frau heißt, die neben mir liegt morgens.
Alles gut.
Ich nenne sie immer Günther. Ich hab den Kuchen
noch nicht. Ja, alles gut. Zockst du eigentlich noch irgendwie was? Im Stream macht ihr, du murmelst, okay, aber
das zählt nicht. Das zählt nicht, um Gottes Willen. Das zählt nicht, nein. Also ich bin PC-Spieler durch und durch. Ich habe nie eine Konsole besessen, bis auf den Game Boy. Die einzige Konsole, die ich in meinem Leben besessen habe. Ansonsten C64 und PC. Und PC, fragt Josie, viel zu viel.
Also, hast du diesen ganzen Aufrüstwahn auch mitgemacht?
Ende der 90er, Anfang der 2000er, ja. Aber absolut. Das Beste, was mir je passiert ist beim Thema Aufrüsten, war ein Blitzeinschlag, der einen ganz unbedeutenden Teil meines PCs geschrottet hat. Der funktionierte noch einwandfrei, aber völlig unbedeutend. Und ich konnte dann mit einem befreundeten Computerverkäufer irgendwie alles so drehen, dass ich effektiv wirklich geile Teile bekommen habe, die über die Versicherung gingen. Es ist verjährt, von daher kann ich es erzählen.
Aber alles, das war alles richtig gemacht.
Ja, definitiv. Ich bin von einem Pentium 200 auf einen 450er AMD mit 3D-Karte und allem drum und dran hochgegradet worden auf Kosten der Versicherung, weil das, was ich da hatte, bekam man ja nicht mehr.
Das war froh, dass super. Das nicht mehr machen muss, ne? Die teuerste Nvidia-Grafikkarte kostet gerade 34.000 Euro. Ne?
Okay.
Also von daher sei froh.
Und die ist dann besser als Realität, oder?
Ja, ich habe keine Ahnung. Hast du schon mal Gags von der KI schreiben lassen?
Und ja. Rauskam? Und ja, aber es war noch erbärmlicher als das, was ich schreibe. Also da muss ich mir echt keine Sorgen machen. Also ich glaube wirklich, die KI, die kann vieles, aber die wird nie
schon mal, richtig gute Gags schreiben. Hast du mal gehört, dass irgendwo in der Stand-Up-Bubble mal jemand erwischt wurde, dass er mal so sein Programm komplett daraus bestimmt?
Nee, gar nicht. Nee. Also was man mal sieht den einen oder anderen mit Witzen aus dem Internet und irgendwelchen Facebook-Sprüchen und es gibt Kollegen, die sich gerne auch mal in den USA bedienen, weil sie denken, das kriegt keiner mit, aber heutzutage ist es halt anders als noch vor 30 oder 40 Jahren. Da hat ja Jürgen von der Lippe ja auch komplette Bits, ich sag nur Udo Lohmeier, das eigentlich ein Bit von Bill Cosby ist, komplett geklaut bzw. gekauft und sie halt hier in Deutsch gespielt.
Aber Josh Carlin ist auch ganz viel geklaut worden
in Deutschland. Ja. Aber das kannst du heute nicht mehr machen, weil gerade die Szene ist halt sehr Stand-up-affin. Wir kennen fast alles, was es so im Internet gibt. Und dann wird man halt relativ schnell erwischt, wenn man sowas macht. Und dann ist das nicht so gerade fördernd für den eigenen Ruf.
Also. Zwischenrufe sind ein Thema bei dir?
Ja, es passiert gelegentlich mal.
Aber dein Programm ist nicht so politisch, dass du da jetzt irgendwie...
Nein, gar nicht. Also ich bin ein politischer Mensch, aber auf der Bühne mache ich das sehr selten. Bis gar nicht, einfach weil ich denke, dass ich einfach nicht gut genug dafür bin und mich nicht gut genug mit Politik auskenne. Das ist halt nicht mein Fachgebiet. Und ich glaube, das überlasse ich dann einfach Leuten, die cleverer sind als ich. Ich kann das nicht. Aber man hat natürlich mal mit betrunkenen Leuten zu tun, mit Hecklern, also es nennt sich halt Heckler im Amerikanischen, wenn Leute was reinrufen, oder mit Leuten, die laut sind. Und da gibt es natürlich Werkzeuge, wie man mit den Leuten dann umgehen kann. Das lernt man dann halt auch mit der Zeit. Muss man halt gucken, wie...
Ist ein Rausschmiss ein legitimes Werkzeug?
Ja, schon auf jeden Fall. Ja. Also nur wirklich, wenn es extrem ist. Also meistens versuche ich es irgendwie erst auf die nette Art. Wenn die nette Art nicht funktioniert, dann nehme ich mir die halt vor. Man muss halt immer gucken, wie der Raum, auf wessen Seite der Raum ist. Aha. Das heißt, wenn ich jetzt irgendjemand angehe im Publikum, dann muss ich das so machen, dass ich den Raum trotzdem behalte, dass die Leute bei mir sind. Weil im Endeffekt ist es aber eigentlich relativ einfach, weil die Leute sind ja auch meistens angepisst, wenn da irgendwelche Betrunkene irgendwas machen oder die ganze Zeit labern. Ganz schlimm ist immer, wenn man auf der Bühne steht und genau in der ersten Reihe sind zwei, die sich die ganze Zeit unterhalten. Einfach, weißt du? Und es ist jetzt nicht so, dass dich das stört, aber du hörst die ganze Zeit.
Das stört.
Und das ist so ätzend und so respektlos auch vor allem. Ja, und dann gehe ich ja meistens raus, sag, hör mal, was ihr da macht. Jetzt stellt euch mal vor, ihr sitzt zu Hause, gerade auf eurem Bett, ihr macht gerade schön kuschelig Sex und so. Und ich sitze neben euch und ich sag, und ich finde die ganze Zeit, fand ich an zu reden, euch in die Ohren rein. Genau das gerade macht ihr bei mir, weil für mich ist das hier auf der Bühne gerade Sex. Mehr habe ich nicht. Ich bin 50 Jahre alt, das ist mein Sex. So. Das heißt, du kannst die Leute holen, du machst dich über dich selber lustig, auf eine sympathische Art und Weise, aber du hast die halt darauf hingewiesen, dass sie gefälligst die Fresse halten sollen. Oder ich mache manchmal den hier. Das ist einfach nur, also nicht der graue Wolf. so in der Schweigefuchs. Und man merkt zum Beispiel, wenn ein Raum komplett leise wird, man hört nur noch, wie diese zwei sich unterhalten, das wird ihnen dann halt richtig unangenehm in dem Augenblick. Da gibt's mehrere Werkzeuge, mit denen man arbeiten kann. Und das allerletzte Werkzeug ist wirklich, dass die Leute so lattenstramm sind, dass man die einfach rausschmeißt.
Schon mal passiert?
Es ist schon mal passiert. Genau, einmal habe ich das miterlebt. Es war halt ein Club in Berlin, relativ bekannter. Und da war halt eine Gruppe, die sehr laut war und auch die ganze Zeit gestört hat. Ich habe da einfach mein Ding gemacht, einfach weil es dann nicht meine Aufgabe ist. Ich bin nicht Veranstalter, ich bin nicht Moderator, das müssen halt andere machen. Aber irgendwann sind halt die Damen dann hingegangen und gesagt, bitte gehen Sie. Und das war dann auch ganz gut für den kompletten, für den Rest des Raums.
Ich muss sagen, ich bin neugierig auf eine Nummer von dir.
Okay.
Und ich denke mal, ihr auch, oder?
Ja.
Bist du bereit?
Ja, steh ich mal auf.
Ziehen wir uns ein bisschen zurück und die Bühne gehört dir.
Okay, es ist komisch, so ohne Mikro auf einem Teppich stehen. Ich habe ja vorhin erzählt, ich bin jetzt schon sehr, sehr lange auf der Bühne und ich hatte auch schon echt schlimme Auftritte wie das mit der Perry Rhodan-Con, aber das war noch nicht das Schlimmste. Ich hatte zum Beispiel mal einen Auftritt in Mal, da war ich in Mal und manchmal ist das so bei der Comedy, man trifft einfach den Humor der Leute nicht. Man ist halt nicht kompatibel, ist halt wie eine C64-Diskette in einen Atari rein, das passt einfach nicht. Und das war bei mir dann so genauso in Mal, ich habe meine Witze erzählt, keiner hat gelacht, niemand fand mich lustig und es war so schlimm, dass irgendwann aus Mitleid aus der ersten Reihe ein älterer Herr aufgestanden ist, zu mir auf die Bühne und hat mich einfach in den Arm genommen. Hat mich einfach so umarmt und seitdem sind Günther und ich auch ein Paar. Oder ich hatte zum Beispiel auch mal einen Auftritt in Dortmund, da bin ich aufgetreten und es war auch relativ wenig los. Es war ein Tisch mit zwei Leuten. So, und es ist passiert halt. Wie gesagt, ich hatte schon 200 Leute, ich hatte aber auch schon zwei und dann erzähle ich da halt was und habe die ganze Zeit Gags gemacht und die haben dann irgendwann angefangen rumzumachen. Aber nicht auf so eine sexy Emmanuel-Art und Weise. Das hatte eher sowas von einer Discovery Channel-Doku über Schimpansen. Es hat auch nicht viel gefehlt und die hätte ihre Brüste rausgeholt. Aber ich habe halt nichts gesagt, weil ich war ja froh, dass meine Eltern überhaupt dabei waren. Nein, Spaß. Das war meine Frau und mein bester Freund. Na, ich habe auch vorhin erzählt, ich bin jetzt 50. Habe ich das erzählt? Ich weiß gar nicht. Ich bin jetzt 50 geworden. Das ist ja, es ist schon, ich merk's halt auch körperlich. Also ich fühle mich wie so ein altes Haus. So irgendwie das Fundament ist bröckelig, die Fenster sind trüb und der Keller ist ständig nass, weil der Wasserhahn tropft. Und was ich auch viel schlimmer finde, sind so die Sachen, wo ich merke, so, ach fuck, ich werde langsam alt. Zum Beispiel, ich werde zum Spießer. Ich werde zum richtigen Spießer. Ich habe zum Beispiel jetzt eigenen Schrebergarten. Also ich bin jetzt Kleingärtner. Und ich kann euch sagen, das ist halt so. Und wir haben auch eine Kleingarten-WhatsApp-Gruppe. Und das ist wirklich die Hölle. Das ist schlimmer als jede Familiengruppe, die man haben kann. Oder dann schreiben die auch mal Sachen rein, so, oh, vorgestern ist bei uns in der Werkzeuglaube wieder eingebrochen worden und drei Tage später so, oh, bei uns auch. Und ich frage mich immer, denken die, dass ich mir das Werkzeug neu kaufe? Und und die posten dann auch immer so Bilder von irgendwelchen Pflanzen und fragen dann immer, oh, was könnte das sein? Und dann schreibe ich dann immer drunter so, Busch. Baum, weil ich habe einfach keine Ahnung. Ich bin so das Gegenteil von einem Naturburschen. Ich bin zum Beispiel Heuschnupfenallergiker. Gibt's hier Leute, die Heuschnupfen haben? Gerade schön auf Cetirizin, hä? Ja? Ja, muss, ne? Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist das beste Zeichen, dass die Natur uns einfach nur umbringen will. Deswegen, wir sollten gar nicht rausgehen. Wenn ich zum Beispiel mit dem Auto fahre und ich muss 17 Mal nacheinander niesen, bin ich mir relativ sicher, dass hinten auf dem Beifahrersitz und auf dem Rücksitz hinten sitzt irgendeine Göttin der Natur, guckt mich an und sagt, Junge, du bist bald tot. Du machst da nicht mehr lange. Und ich würde auch in der Natur nicht überleben. Also wenn ich mich zum Beispiel in dem Wald verlaufe, ich würde komplett untergehen. Ich könnte das einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich nach Hause finde. Ich wüsste nicht, was ich essen soll. Ich würde einfach Dinge essen, also Baumrinde hauptsächlich. Und ich würde total verlottern. Ich würde mir ein Haus bauen aus Ästen und Eigenkot und hätte dann nur noch mein Vans-T-Shirt wäre dann so mein Ding hier zum, und unten würde der Sack so rausgucken. Und dann finden sie mich dann irgendwann völlig verlottert, so Knochen im Bart. Und dann findet mich dann der Förster und meine Frau sagt dann zu mir, reg dich mal nicht so auf, das waren nur zwei Tage und ich glaube, das wäre einfach nichts für mich. Aber auf der anderen Seite, ich freue mich auch so ein bisschen auf das Rentenalter. Ich habe mir letztens überlegt, wenn ich zum Beispiel irgendwann in Rente gehe und ich muss ein bisschen Geld nebenbei verdienen, ich mache den umgekehrten Enkeltrick. Kennt ihr den Enkeltrick? Kennt ihr wahrscheinlich, ne? Und ich mache den umgekehrten Enkeltrick, ich nenne das den Opa-Trick. Ich schreibe dann einfach so wahllos Menschen an bei WhatsApp, so junge Menschen, so, hallo, hier ist dein Opa, ich bin gerade im Puff und die akzeptieren meine Kreditkarte nicht. Kannst du mir bitte 400 Euro überweisen auf PayPal, opa@web.de und bitte sagt der Oma nix. Muss ja ein bisschen realistisch aussehen. Oder was ich jetzt auch mache, ich fange jetzt an, so Kupfermünzen zu sammeln, so 1, 2, 5 und 10 Cent Stücke. Und die sammle ich jetzt die nächsten 17 Jahre. Und wenn ich mit 67 in Rente gehe, dann gehe ich einfach mit so einer Mülltüte voller Kupfermünzen zum Netto und dann bezahle ich damit. Einfach nur, weil ich den Netto brennen sehen will. Dann stehe ich da an der Kasse, so 3 Cent, 7 Cent, 10, wie viel waren es? 67 Euro, 12 Cent. Und wenn ich dann irgendjemand beschwert, sage ich, oh, ich habe viel weniger Zeit als du, Kollege. Oder was ich auch machen könnte, wäre zum Beispiel meine Kindheitsträume erfüllen. Und ich war zum Beispiel als Kind, ich war ein großer Fan der drei Fragezeichen. Ich habe diese Detektivbandengeschichten geliebt, die fünf Freunde, drei Fragezeichen, TKKG. Und wenn ich dann Rentner bin, oder ich bin dann irgendwann so im Altersheim, dann suche ich mir einfach so zwei so andere alte Knacker und ich mache mit denen eine Detektivbande auf. Wir nennen uns dann die drei Inkontinenten. Und wir haben dann auch so Fälle, die wir lösen. Davon gibt es auch Hörspiele, sowas wie die drei Inkontinenten und die Krampfadern des Grauens. Die drei Inkontinenten und der verlorene Stuhl.
Hast du meine Stuhlprobe gesehen, Günther? Nee. Ach, das ist ein Fall für die drei Inkontinenten.
Dankeschön, das war's von mir. Danke.
Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Ja, gerne.
Wie viel von deinen Geschichten, die du da erzählst, wie viel ist wahr und wie viel musst du dazu erfinden?
Also ich versuche es so zu machen, dass der Kern immer wahr ist. Aha. Das ist mir immer relativ wichtig, dass es auf Gedanken und Ereignisse basiert, die mir oder zumindest meinem Umkreis passiert sind. Aha. Es ist natürlich so, du hast halt nur dieses eine Leben und sagen wir mal ehrlich, unser Leben ist meistens etwas langweilig. Wir gehen arbeiten, wir gehen mit dem Hund raus, wir ärgern uns über die Kinder und ich versuche halt wirklich zu gucken, so die Kleinigkeiten irgendwie aufzufangen und versuchen es irgendwie lustig zu gestalten. Also ich hatte zum Beispiel auf dem Weg hierhin, bin ich zu so einer Kreuzung gefahren hier, kurz vor Essen, wo ich von der 242, glaube ich, runtergefahren bin und ich sah in der Ferne so eine große Kreuzung und an der Kreuzung war so ein Jongleur. Und ich war relativ weit hinten und mein erster Gedanke war, fuck, ich will auf keinen Fall vor der Ampel stehen, genau vor dem Jongleur, weil ich werde ihm kein Geld geben. Und dann habe ich plötzlich diese Gedanken im Kopf, so, was würde ich machen, wie weit würde ich gehen, ich sehe auch, da ist eine Blitze, egal, komm, ich fahre einfach drüber, ich bezahle lieber 60 Euro an den Start, als dem Mann 4 Euro zu geben. Und dann geht das weiter in meinem Kopf und dann überlege ich so,
überfahren.
Ja, genau, vielleicht ist das wirklich das allerletzte, was ich machen würde und Was könnte er zum Beispiel auch anders machen als jonglieren, was mir besser gefallen würde. Also dann fange ich an, halt wirklich, also ein Stripper wäre zum Beispiel lustig, so eine Ampel. So, I can leave my head on. Und das sind halt so die Gedanken, die ich dann habe. Dann schreibe ich mir das halt alles in meine, ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit mir selber. Also ich schreibe nur mir selber da rein. Und dann schreibe ich halt solche Gedanken auf. Und wenn ich weiß, okay, das ist witzig, vor allem das ist so eine Szene, das ist was mir passiert ist. Ja. Aber eigentlich geht's immer darum, was ich halt daraus mache, welche Ideen ich daraus spinne. Mhm. Und das ist halt das wirklich das Entscheidende. Und das ist halt wirklich mein Kopf, der einfach darauf trainiert ist.
Ja.
Der einfach darauf trainiert ist, Situationen zu sehen, da könnte was Lustiges drinstecken. Aha. Und was kann ich draus machen? Und das ist halt dann einfach dann ein bisschen Training tatsächlich. Halt der Humormuskel, der trainiert wird.
Jetzt eventuell, du hast erzählt, dass du Rollenspiel machst und das auch schon seit Kindertagen?
Ja, seit ich 11 bin, ja.
Ja.
Also 20 Jahre ungefähr.
Da muss man ja auch sehr viel improvisieren und sehr, sehr viel spontan auf Situationen reagieren und so weiter. Hat dir das eventuell auch ein bisschen geholfen in dem jetzigen?
Es ist komisch, weil ich würde sagen, ja, auf jeden Fall, weil du bist ja immer daran trainiert, deinen kreativen Knochen halt einfach, oder deinen kreativen Muskel irgendwie in Aktion zu behalten, also zu versuchen, daraus was zu machen. Aber ich halte mich nicht für besonders spontan, was aber eigentlich ein Fehler ist. Ich glaube einfach, ich habe immer noch so eine Hemmschwelle. Es gibt ja viele Videos, wenn man sich jetzt heutzutage Stand-up anguckt, wo die Leute Crowdwork machen, also mit den Leuten im Publikum arbeiten. So, was machst du denn beruflich? Und was machst du denn beruflich? Seid ihr beide ein Pärchen? Weiß er das auch? Also es ist halt eigentlich auch immer so dasselbe. Und ich mache sowas zum Beispiel kaum. Einfach, weil ich mir das selber nicht zutraue. Was aber eigentlich blödsinnig ist, weil ich eigentlich das könnte. Aber ich habe da immer noch so eine kleine Hemmschwelle drin. Also ich halte mich selber für nicht besonders spontan. Also alles, was ich auf der Bühne erzähle, ist meistens wirklich ausgearbeitet. Das ist halt das Handwerk, was darin steckt. Aber auf der anderen Seite hat man ja gerade gemerkt, ich kann irgendwann eine Geschichte erzählen, die mir vor 20 Minuten passiert ist. Und ich kriege ja lustig hin. Aber eigentlich müsste ich mehr darauf vertrauen. Aber auch da, ich glaube, wer künstlerisch arbeitet, der nagt immer an seinen eigenen Zweifeln oder die Zweifel nagen an mir, andersrum ist ja.
Definitiv.
Genau. Und das ist halt, auch da, das ist ja aber das Geile an Stand-Up, ist halt, ich bin halt kein Fußballer. Also mit Fußball, es könnte ich nur noch alte Herren spielen, wenn überhaupt. Meine Karriere ist noch nicht vorbei, sondern ich bin erst 50 und ich habe bestimmt noch gute 2 Jahre und da kann ich halt auch was draus machen, weil, und das ist halt, ne, und man kann sich immer noch weiterentwickeln und immer noch versuchen, besser zu werden und die Schwächen auszumerzen und dann halt immer noch ein besserer Comedian zu werden, als man vorher war.
alle Daumen sind gedrückt.
Dankeschön.
Ja, definitiv. Dankeschön. Thema Rollenspiel, was hast du gespielt? Womit, wo, was hat dich da ins Nerdtum reingezogen?
Also ich habe natürlich damals mit dem schwarzen Auge angefangen. Ja. Ich glaube, damit fängt jeder an. Allerdings die französische Version, weil, wie ich gesagt, damals in Frankreich es gelebt habe.
Französische Version.
Ja, ja.
Das schwarze Auge.
L'œil noir hieß das. L'œil noir. Und jetzt spiele ich halt D&D, alles mögliche. Also momentan bin ich gerade dabei, mich so ein bisschen in Fallout reinzufuchsen, dem Role-Playing-Game zu dem Videospiel, beziehungsweise jetzt zu der Serie. Und ja, eigentlich alles. Also ich liebe es, Geschichten zu erzählen und Geschichten mit anderen zu teilen. Und
meisterst du selber, oder?
Ich meister oft, ja. Also ich spiele auch, aber ich meister eigentlich lieber. Und weil ich halt einfach, wie gesagt, ich bin immer schon Geschichtenerzähler gewesen. Und das ist halt cool, wenn man mit anderen Leuten zusammen einfach eine Geschichte erzählen kann. Das macht sehr viel Spaß.
Sehr, sehr cool. Du hast was Interessantes reingeschrieben in unser Freundebuch. Wir haben auch ein tolles gemeinsames Foto in unser Freundebuch, wo ich sofort dachte, geil, ich mag ihn jetzt schon. Und zwar mein Lieblingsbuch, Fight Club. Und da habe ich direkt mal mein Exemplar mitgebracht.
Ja, sehr schön.
Weil ich liebe es auch.
Ja, ich hab eine mit Autogramm drin.
Mit Autogramm?
Ja, von wem? Von Chuck Palahniuk. Ich habe Chuck Palahniuk ja auch relativ viele andere Sachen gelesen und irgendein Kollege hatte einen Kontakt zu einem Buchladen, wo der einmal im Jahr irgendwelche Bücher unterzeichnet und da konnte man die bestellen. Und da habe ich mir das dann schön auf meinem Namen mir eine Ausgabe bestellt. Ich glaube inzwischen, ich weiß nicht, ob es so gut gealtert ist, aber ich habe Chuck Palahniuks Schreibe immer schon sehr genossen.
Ja, ich auch. Der Simulant. Und ich hab 4 oder 5 habe ich zu Hause.
Ja.
Und auch immer sehr, sehr gemacht. Ich bin mir auch tatsächlich unsicher, wie gut es gealtert ist. Ich habe, als damals der Film rauskam, 99, ist auch mein absoluter Lieblingsfilm, meine private Titanic. Ich war da 8-mal im Kino in dem Film. Und ich traue mich nicht, mir den heute nochmal anzugucken. Weil ich Angst habe,
er ist halt schon
kaputt mache.
Er ist halt schon so ein bisschen toxisch männlich, aber ich glaube, es ist halt
dezent, ganz dezent.
Aber
also der Klappentext liest sich schon nach Duisburg-Marxloh.
Ne? Ja. Aber wie es heißt ja so schön, es ist ein Kind seiner Zeit.
Ja.
So, und ich glaube, man muss halt einfach bei alter Kunst auch einfach sehen, in welchem Zusammenhang das ist und nicht jetzt anfangen, irgendwelche Sachen zu canceln. Das waren halt einfach andere Zeiten und ich finde, das kann man einfach auch stehen lassen. Ich muss jetzt zum Beispiel nicht eine Community-Folge canceln, nur weil ein Schauspieler sich als Dunkelelf halt geblackfaced hat. Aha. Weil jeder weiß, dass er mal ja keinen schwarzen Mann nachgemacht hat. Wir sprechen jetzt hier nicht über irgendwelche Filme aus den 30ern, wo die Leute sich irgendwie schwarz angemalt haben, sondern es ging ja wirklich nur um den Dunkelelf. Und ich würde es heute nicht mehr machen, er würde es wahrscheinlich auch heute nicht mehr machen, aber es einfach dann aus der Staffel rauszunehmen, finde ich auch wieder falsch. Weil, wie gesagt, ich finde, das ist halt einfach ein Kind seiner Zeit. Und dann kann man einfach auch drüber stehen und einfach sagen, okay, das war halt einfach so, wir gucken, dass wir besser machen. Aber das ist halt auch mal so ein bisschen problematisch, auch irgendwelche Diskussionen, ob man Filme jetzt zeigen kann oder nicht, weil da irgendein ein Witz war, der nicht angebracht ist. Auch da sage ich einfach, lasst es doch einfach, wie es ist. Also es tut doch keinem weh, wenn wir das heute sehen, dann haben wir natürlich ein anderes Verständnis dafür. Und das ist, ich finde es schwierig, einfach Sachen aus der Geschichte streichen zu wollen. Das haben andere auch gemacht, in einem anderen Kontext natürlich, aber ich finde es auch in diesem Kontext einfach nicht richtig. Aber das ist nur meine Meinung.
Ich finde den Umgang, den Disney Plus da zum Beispiel mit hat, den finde ich eigentlich ganz gut, indem es da vorher einfach so einen Text gibt mit einer Einordnung, irgendwie das quasi, es ist ein Kind seiner Zeit.
Genau.
Das finde ich ganz vernünftig. Ansonsten, es ist immer ein bisschen schwer zu urteilen, wenn man zu der am wenigsten diskriminierten Gruppe gehört, die es überhaupt
nicht nämlich der weiße Mann. Ich bin der König der Undiskriminierten. Das ist natürlich, aber ich kann natürlich auch nur aus meiner Warte erzählen.
Ja, klar.
Und das ist halt, ich finde es halt schwierig. Ich finde, man kann das anders machen und besser machen. Wie gesagt, ich finde, mit Empörung ist noch nie irgendwas gut gelöst worden, sondern man einfach mal drüber diskutieren und drüber sprechen und zu verstehen. Also ich mache das manchmal auch so. Also ich streiche einfach Gags, wo ich weiß, okay, die sind nicht mehr zeitgemäß. Die würde ich so nicht mehr machen. Aber das kann ich schon selber reflektieren. Und das mache ich mir selber Gedanken drum. Und das sollte man auch von anderen Leuten erwarten, wenn die halt sowas auch konsumieren.
Ja. Du hast auch, das finde ich toll, Prokrastinieren. Da bin ich ganz, 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 ganz bei dir.
Ja, ich mache das
sehr gerne. Wie kontraproduktiv ist das für deine berufliche Laufbahn?
Ja,
wie sehr kannst du das insofern kontrollieren, dass es dich beruflich nicht zurückhält?
Ich bin momentan im Homeoffice. aber nicht alle Tage tatsächlich. Und ja, ich mache viel. Also ich bin ja schon echt viel unterwegs. Ich habe einen 9-to-5-Job. Ich habe, wenn in den Zeiten, wo wieder ein bisschen mehr aufgetreten wird, jetzt ist Sommer, ist natürlich ein bisschen weniger, habe ich noch 2-3 Auftritte die Woche. Ich habe meine Rollenspielrunde. Ich mache einen Podcast. Also ich mache schon relativ viel. Und ich versuche aber die Zeit, wo ich dann halt nichts mache, einfach dann zu nutzen, um einfach auch wirklich nichts zu machen oder wirklich zu prokrastinieren und irgendwie Serien nebenbei laufen zu lassen. Einfach auf dem Sofa liegen und mit halb offenen Augen vor sich hin vegetieren, das kann ich auch sehr gut. Ich glaube, das ist aber auch einfach wichtig, um eine Balance zu halten, um nicht da irgendwann einfach umzufallen, weil man einfach sich zu viel zugemutet hat. Und für mich ist es immer wichtig. Den großen Vorteil, den ich habe als Stand-Up-Comedian ist, dass ich mich nicht hinsetzen muss und arbeiten muss, sondern ich erlebe Dinge. Und dann fängt die Kopfarbeit an. Also ich arbeite schon, aber es passiert halt alles bei mir im Kopf. Es gibt auch so ein lustiges Meme, wo einfach nur so ein Typ auf dem Sofa sitzt und ins Leere starrt und drüber steht, ich bin Stand-Up-Comedian und ich arbeite gerade, bitte stör mich nicht. Und genau so ist das halt wirklich, weil die Dinge passieren halt in meinem Kopf und immer und immer und immer beim Autofahren, wenn ich laut Musik höre, sogar wenn ich Serien gucke, dann achte ich manchmal auf Details und also ich arbeite schon, aber ich muss mich halt nicht hinsetzen und schreiben. Und das ist halt der große Vorteil, den ich habe. Und dann kann ich halt auch ein bisschen mehr Zeit dafür benutzen, einfach auch mal nichts zu tun.
Dann hast du noch? Ansonsten wäre das nächste Spiel nämlich genau passend, denn ich brauche euch jetzt dafür, dass ihr ein bisschen Kopfarbeit macht.
Ach du Scheiße.
Kommt doch mal hier rüber.
Ich gebe auf.
So, so schlimm ist es gar nicht. Ich hatte ja euch eingangs gefragt, ob ihr schon mal an einem der Erdpole wart. Jetzt gleich mal die erste Wissensfrage: An welchen gibt es Eisbären?
Oben.
hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Also auf der Arktis, genau, da wollen wir nämlich jetzt hin und wollen uns mal schauen, ob ihr denn die Eisbärjägerprüfung bestehen
wollt. Okay.
Kennt nicht mal im Publikum die Eisbärjägerprüfung? Okay, dann könnt ihr also alle wunderbar mitraten. Wer es rausfindet, vielleicht früher als unsere zwei hier auf der Bühne, dann behaltet es bitte für euch, ja, beziehungsweise ihr dürft dann gern die richtige Lösung auch einsagen, denn dann müssen die nämlich rauskriegen, worum es geht. Also pass auf, die Eisbärjägerprüfung ist folgendermaßen. Stell euch vor, ihr seid in dem Flugzeug und ihr fliegt über den Pol und ihr müsst jetzt Eisbären jagen. Okay? Da lassen wir jetzt mal so die politische Korrektheit weg. Wir wollen jetzt Eisbären erstmal finden. Und Eisbären haben so eine ganz besondere Regel, denn die müssen ja auch in der Arktis überleben. Und dann machen die immer so Löcher und suchen danach Fisch. Ja, das heißt, es gibt also immer Löcher im Eis. Das könnten Eisbären sein. Es gibt aber niemals Eisbären ohne Löcher. Ja? Vielleicht gibt es auch manchmal Löcher an Eisbären. Und ich möchte von euch wissen...
Ich habe bei der Frage, ob der Eisbär im Norden oder Süden ist, schon abgeschaltet.
Ah ja. Dann kann das Spiel ewig dauern. Von wegen
prokrastinieren. Ja. Ich prokrastiniere gerade innerlich.
Dann kann das Spiel ewig dauern.
Du hast gerade Joe Biden nachgemacht.
Und ihr könnt hier im Publikum auch mitraten, denn ich möchte gerne von euch wissen... Das ist für ein komischer Würfel da.
Das ist die 1.
Ich möchte gerne von euch wissen, wie viele Eisbären und wie viele Löcher sehen wir hier?
Okay.
So, wir fangen nochmal bei 0 an. Wie geht das Spiel?
Also, ihr seid im Flugzeug, ihr fliegt über den Pol, ihr haltet Ausschau nach Eisbären.
Mhm. Ja.
Und wie gesagt, es gibt Löcher im Eis mit Eisbären. Es gibt auch Löcher ohne Eisbären, aber es gibt auf gar keinen Fall Eisbären ohne Löcher.
Okay.
Wie viele Löcher, wie viele Eisbären sind wir hier?
Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen.
Dankeschön.
Okay. Ich sag's euch mal, es sind 3 Löcher und 4 Eisbären.
3 Löcher und 4 Eisbären.
Schauen wir mal, wir fliegen weiter. Wir gucken mal. Wir fliegen weiter. Und wollen jetzt mal schauen.
Okay, hat das irgendwas mit der Anzahl der Beine von Eisbären zu tun? Dass zum Beispiel die 4 jetzt ein Eisbär ist? Und alles, was keine 4 ist, ist ein Loch. Also ein Eisbär.
Sag mal eine Zahl.
Ich würde sagen 3 Eisbären und 4 Löcher.
Ich sag ein Eisbär und der Rest Löcher.
Nein.
Nein, für wen? Für beide?
Für beide, nein.
Okay, das beruhigt mich.
Wenn es einer raus hat, ne, noch nicht gleich die Lösung sagen, sondern einfach mal kurz...
Kennt ihr das, wenn ihr so einen Tinnitus habt? Das Gleiche habe ich gerade in meinem Gehirn.
Also, also bei ganz peinlichen Erlebnissen ist das ja auch wie so ein Outer-Body-Experience.
Ja, ja, ja.
Also
ja. Schutzmechanismus.
Also das ist okay. Eigentlich relativ einfach. Das sind 5 Löcher und 8 Eisbären.
5 Löcher und 8?
5 Löcher und 8 Eisbären?
Ja.
Wie viel Kaffeelikör hat
das? Warte, ich hab's.
Nicht sagen, sondern
ich glaube, ich hab's.
Die Prüfung bestehst.
Das ist immer gut, wenn man sowas sagt und hinterher.
Ja, aber guck mal.
Genau, jetzt so, ach doch nicht. Ja, ne, ja.
Was glaubst du denn, wie viele Löcher, wie viele Eisbären?
Wir haben hier 4 Löcher und 4 Eisbären, oder 3 oder 4 Eisbären. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Also ich würde sagen, wir haben 3 Löcher und 4 Eisbären.
Nein.
Ah nee, warte mal eben. Wir haben 4 Löcher und 3 Eisbären.
Nein.
Ich enthalte meine Stimme. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Also,
4 Löcher waren grundsätzlich richtig, aber sind auf jeden Fall 6 Eisbären.
Okay, also die Löcher ist immer da, wo der Punkt... Also
war. Du sagst nur die richtige Lösung, nicht den Weg dazu.
Okay.
Ja. Sonst besteht ja die Prüfung, weil, ne?
Ah, ich verstehe. Ja. Also 6 Löcher, also 6 Eisbären sind das.
Ja.
Das heißt, einer ist kein Eisbär.
Gucken wir mal weiter. Mal schauen, vielleicht mehr in dem Publikum glaubt, dass ihr die Eisbärjägerprüfung besteht.
Hat es jemand von euch?
Also ich sehe ein Loch.
Okay, sag du mal deins, dann sagst du deins, weil ich habe nicht...
Ja. Also ein Loch und 1, 2, 3, 4 Eisbären.
Nein, ist falsch.
3 Eisbären.
Moment.
2 Eisbären, ein Loch.
Ja.
3 Eisbären, ein Loch.
Nein. Hä? 2 Eisbären und ein Loch.
Also,
ja. Also eine Eisbärjägerprüfung haben wir schon bestanden.
Ich habe...
Das widerspricht aber deiner Beschreibung
des Spiels.
Nee.
Nein.
Du hast gesagt, es gibt keine Eisbären.
Ich glaube, ich werde jetzt so einen Satz sagen. Ich werde jetzt.
Nein.
Ich werde jetzt einen Satz sagen, den man.
Dann liegst du leider falsch. Musst du nochmal nachdenken.
Ich werde jetzt einen Satz sagen, den man so viel zu selten sagt. Ich glaube jetzt, was ich weiß, was das Loch ist.
Mhm.
Aber mit dem Eisbär tue ich mich noch schwer.
Okay. Guck mal.
Was war gerade die richtige Antwort?
2 Eisbären.
2 Eisbären.
Dann sag nochmal eben schnell, was die richtige hier ist.
3 Löcher.
Ja, 3 Löcher, ja.
Ja.
Und 3 Löcher.
Exakt, ganz genau. 4 Eisbären, 4 okay. Eisbären, 3 Löcher.
Ja. Okay, dann habe ich auch einen Verdacht.
Ja, ja.
Also der ich mit Sicherheit falsch ist, aber ich habe einen Verdacht.
Genau, dann lass uns nochmal
einlassen. Maximal zur Prüfung antreten.
Ja.
Ja, mach mal.
Okay.
4 Löcher.
4 Löcher, 2 Eisbären. Nee.
Nein.
4 Löcher.
6 Eisbären.
Nein.
Nein.
8 Eisbären, 4 Löcher,
ganz genau.
8 Eisbären?
Ach, weil die, ja, ich verstehe. Ich verstehe.
Ah ja, jetzt verstehst du es?
Ich verstehe, ja.
Okay, dann.
Also bei den Löchern können keine Eisbären sein, war das richtig?
Weil es gibt Löcher ohne Eisbären, aber keine Eisbären ohne Löcher.
Okay, ich verstehe. Also, wir haben jetzt hier 2 Löcher.
3 Löcher.
3 Löcher?
3 Löcher, genau. Und da muss man addieren, das kann ich nicht.
Das ist mit Plus, weißt du?
Ja, 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 ja. 3 Löcher und 8 plus 4 sind 12. Nee, das kommt noch nicht hin. Nee,
also vielleicht führt ihr euch nochmal eure Situation vor Auge. Ihr seid in einem Flugzeug, ihr fliegt über den Pol, ja. Ihr schaut von oben nach unten, seht die Löcher und die Eisbären und ruft euch dann nochmal ins Gedächtnis, dass es immer Löcher auch ohne Eisbären gibt, aber niemals Eisbären ohne ein Loch.
Ah, okay, also 2 Eisbären, 2 Löcher.
3 Löcher.
3 Löcher?
Ach, 3 Löcher.
2 Eisbären.
Nein.
Warum nicht?
3 Löcher und 10 Eisbären. Oh, wer glaubt, dass das hat? Wer glaubt, dass das hat? Oh, jede Menge. Okay, dann fangen wir mal hier vorne an. Ja. Nehmen wir den hier. So, wie viele Löcher?
2 Löcher.
Nein.
3.
3 Löcher.
3 Löcher.
2 Eisbären.
Ja, ganz genau. Super.
Die zwei, 4.
Ach,
ne?
Gott, dann habe ich es jetzt, glaube ich, auch.
Hast du es jetzt? Willst du es nochmal probieren? Ja? Gut, komm, jetzt aber. Ne?
Nicht eins sagen jetzt.
So zwei Löcher.
Ja.
Sechs Eisbären?
Ja, richtig. Ja. Willst du noch mal zur Sicherheit?
Ja, ja, zur Sicherheit. Okay. Zur Sicherheit. Zwei Löcher.
Ja.
Und sechs Eisbären.
Genau, richtig. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Du rätselst noch?
Ich kann mit Löchern besser als mit Eisbären.
Aber wärst du bei derselben Lösung gewesen?
Ich habe keine Ahnung. Ich verzweifle an den Eisbären. Also ich sehe jetzt auch drei Löcher, das ist klar. Also der mittlere Punkt ist das Loch. Und ich tue mich noch mit den Eisbären schwer.
Also nochmal, es gibt keine Eisbären ohne Löcher. Ja.
Das heißt jetzt in dem Fall wären es drei Eisbären.
Nee.
Nein.
Sechs Eisbären.
Sechs Eisbären.
Okay, das verstehe ich nicht.
Jo, ich hab gewonnen!
Verstehe ich nicht.
So, machen wir es nochmal. Gibt es noch irgendjemanden im Publikum, der noch keinen Schimmer hat, wie es funktioniert? Okay. Du bist nicht allein. Dankeschön. Ne?
Aber wir können doch auch bis morgen früh spielen, allein, und ich stehe immer nur hier.
Ja, wir machen noch ein oder zwei Runden. So, was haben wir jetzt hier?
Drei Löcher, klar.
Ja. Vier Löcher, genau. Vier
Ach, dann
Löcher.
Haben wir noch eine Eins. Ja.
Und zehn Eisbären.
Okay, das heißt, es werden dann die addiert, wo in der Mitte, das heißt, die einzelnen Punkte sind dann Eisbären. Ich versuche immer die Pfotenzahl zu...
Du bist im Flugzeug, du fliegst über den Pol, guckst von oben drunter.
Ja.
Ja, guckst von oben runter und dann siehst du ja Löcher um die Eisbären und die Löcher sitzen dann gerne Eisbären mal rum.
Okay. Ja. Ich bin...
Ja.
Ja.
Also. Ja, nochmal. Ja. Schau mal, jetzt hast du doch hier ganz lockere
vier Löcher.
Ach, okay. Und
acht Eisbären.
Ach, genau. die wieso
wir,
acht?
Wir machen es mal ein bisschen einfach. Wir nehmen mal nur die weißen, die Zeit ist rum. Wer erklärt es ihm? Möchtest du es ihm erklären?
Ja, wenn ich dann falsch liege, bin ich am Arsch.
Also was hättest du jetzt hier?
Ein Loch und zwei Eisbären.
Warum zwei Eisbären?
In der Mitte ist das Loch und die Eisbären sind drumherum.
Also, okay, ja. Irgendwie war ich immer mit Pfotenanzahl, ich weiß auch nicht. Hätte ich ein Loch und ein Eisbär.
Nein.
Nur ein Eisbär, weil ich das Loch ja gar nicht sehe. Nee, stimmt gar nicht. Ein Eisbär. Ja, ich bin immer noch bei Pfoten.
Du hast ein Loch und drumherum liegen vier Eisbären.
Ja, okay, alles klar. Ja, jetzt verstehe ich. Ich sehe immer nur ein Eisbär, wenn ich vier sehe. Das ist,
Ja Mensch, da hast du ja mal ein Spiel gewonnen.
Ja. Ja. Entschuldigung mal. Moment. Von den bisherigen vier Ausgaben, von den Spielen, habe ich fünf gewonnen, eins verloren und einmal war unentschieden. Also von daher.
Okay. Also du kannst mir gleich die 10 Euro geben, weil ich dich auch gewinnen lassen.
Wie du da mitzählst, ne?
Ja, natürlich.
Das bedeutet dir was.
Ist Ehrgeiz.
So, natürlich. Kommen wir doch mal zu was ich kann. Ich esse was.
Ja, guten Hunger. Guten Hunger.
Ja, ich kann tatsächlich nicht so gut mit... ich habe jetzt gerade hier ein bisschen geschlabbert.
Das macht nichts.
Ich bin nicht so gut mit Zahlen. Ich bin, glaube ich, auch eher ein Buchstabenmensch. Ich bin der festen Überzeugung, dass es verschiedene Arten von Intelligenzen gibt. Also es gibt auch welche, die keine haben. Aber ich glaube, es gibt ja Leute, die können besser mit Buchstaben und Leute, die besser mit Zahlen. Und ich bin tatsächlich jemand, der besser mit Buchstaben kann. Und Zahlen, ich war in Mathe auch immer echt eine richtige Graupe.
I feel you. Ich gehe mal kurz Kaffee nachfüllen.
Oh, Kaffee ist super, ja.
Du hast von Last of Us erwähnt, Spiele, hast du auch die Serie geguckt?
Ja.
Ja, wie ging es dir damit?
Ich fand die super.
Also wir vermeiden Spoiler, jetzt vor allen Dingen natürlich zum zweiten Spiel.
Ich fand die super, vor allem die Stelle, wo der Eisbär
in diesem Loch, ne? Mit den vier Pfoten.
Nein, der hatte nur drei, es war ein Zombie-Eisbär.
Du bist ungefähr 20 Jahre in der Vergangenheit, das war Lost.
Stimmt. Habe ich nie geguckt.
Oh, ja. Dito, ich auch nicht.
Großer Fehler.
Ich auch nicht.
Und Prison Break habe ich auch nie, aber egal, komm.
Ja, ich auch.
Prison Break reicht, wenn du die ersten zwei Staffeln guckst, danach wird.
Nee, Lost hat mich nach drei.
Aber beim Eisbär sind wir ganz gut, weil du hast als beste Serie aufgeschrieben. Hau noch rein. Ja. Hast als beste Serie aufgeschrieben The Bear. Mhm. Passt ja irgendwie zum Eisbär. Ich habe die noch nicht gesehen. Warum sollte ich mir The Bear angucken?
Also du sollst ja auf jeden Fall The Bear angucken, wenn du nicht leicht zu stressen bist, weil die Serie wird dich auf jeden Fall stressen. Mhm. Meine Frau kann die nicht gucken, weil die einfach nach einer Folge schon epileptische Anfälle bekommen hat.
Was stresst
denn? Worum geht's denn?
Es geht um einen Starkoch, der zurück in seine Heimat kommt und versucht irgendwie das Restaurant von seinem Selbstmord, von seinem Bruder zu übernehmen, der Selbstmord gemacht hat. So, und es ist halt am Anfang, wenn er in der Küche ist, dann ist das geht immer so schnell alles das und ist Schnitt hier. Ja, aber das, boah, das macht dich fertig und hier Chef, da Chef, gib mir das Messer und so und aber das ist, also ich habe zum Beispiel in der Staffel 2 gibt's eine Weihnachtsfolge, auch da will ich nicht spoilern, aber es ist die beste und die fieseste Weihnachtsfolge, die ich je gesehen habe. Also die fand ich überragend, also auch aus schauspielerischer Sicht, auch als von der Kamera und so, aber die macht dich so fertig. Und aber ich finde, das sollte eine Serie ja auch machen, die soll mich ja auch mitnehmen, die kann mich von mir auch fertig machen. Und ich finde, ich gibt viele Serien, die ich gut finde, aber von den Serien, die aktuell laufen oder die jetzt, die dritte Staffel kommt ja jetzt erst, ist The Bear wirklich das, was mich halt total überrascht hat, weil ich mit Kochen überhaupt nichts am Hut habe. Ich esse gerne, aber ich habe mit Kochsendungen nichts am Hut. Ich guck sowas eigentlich gar nicht. Aber das hat mich so gefangen und das ist einfach so wirklich, wirklich, wirklich gut.
Mhm. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Noch etwas, wo ich mal reinschauen sollte.
Wo kann man das gucken? Auf Disney, glaube ich.
Ah, okay, ja, das hole ich mir demnächst eh wieder, um mal in Echolight reinzuschauen. Dann nutze ich das direkt mal.
Ist gar nicht so schlimm, Echolight.
Ich lasse mich überraschen. Ich bin da.
Ich kann es gar nicht verstehen. Wir hauen ja normalerweise bei uns im Podcast wirklich immer drauf, aber ich finde es gar nicht so schlimm. Also es gibt 2, 3 Szenen, die sind so, aber im Großen und Ganzen. Aber wenn ihr noch einen Serientipp haben wollt, dann schaut Blue Eye Samurai.
Habe ich gesehen, überragend.
Sensationell.
Ja,
Blue Eye Samurai. Ein französischer Anime, ja. Vor allem, wenn du so Shogun mochtest, ja, dann bist du in der Zeit...
Auch überragend.
Ja, auch überragend. Wobei, da bin ich ja Richard Chamberlain eher. Ja,
okay.
Und Blue Eye Samurai ist in 8 Folgen jetzt in der ersten Staffel. Mal gucken, wie es weitergemacht wird. Die 5. Folge ist mit das Beste, was ich seit Jahren im Fernsehen gesehen habe. Also unglaublich erzählerisch, story-wise. Auch mal so ein Beispiel, wie du gute Charakter schreibst. Ja. Also wie du... Und dann, wenn du dann gerade so diese Diskussion hast, ne, du bist ja nur so grün, weil du Rey nicht magst bei Star Wars und Blau und Pi und Peng oder hier Michaela bei Discovery, da muss ich ganz ehrlich sagen, nee, dann geht er mal zu denen in die Schule, schaut euch mal an, wie man guten Charakter schreibt, ja, und dann passt das auch, ja, das ist wirklich, da stimmt einfach alles vom Anfang bis Ende, Character Development, das ist alles verdient, ja, also die ist ein bisschen overpowered, ist auch ein bisschen, ich will nicht sagen Märchenelemente, aber die ist schon super, aber sie verdient sich ihren Weg und sie leidet auf ihrem Weg, das ist sensationell.
Vor allem ist es halt nicht so Anime-like. Es ist jetzt kein Dragon Ball und Flip und Zup und ein Kampf dauert 8,5 Folgen, sondern das ist halt nicht so übertrieben, sondern es ist wirklich so ein bisschen Feet on the Ground und das gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut und ich bin eigentlich kein Anime-Gucker, aber die Serie hat mich auch total abgeholt, muss ich sagen. Auch brutal, auch hart, aber auf eine sehr angenehme Art und Weise.
Richtig, ganz genau.
Also es ist brutal und hart auf eine angenehme.
Ja, gibt auch Oberweiten zu sehen ohne Haut, ja, und Unterweiten, aber sowohl von beiden Geschlechtern. Ohne Haut auch. Und ohne Begleitung wollte ich ja, Begleitung wollte ich natürlich sagen. Nee, kann ich an der Stelle wirklich nur empfehlen, Blue Eye Samurai, wer Netflix hat, zieht euch das rein. Wurde mir auch empfohlen, ist ja wirklich so an den Radar gelaufen, ist im November, glaube ich, schon rausgekommen oder sowas. Und kann ich an der Stelle wirklich nur empfehlen.
Wie ist das bei dir, Filme, Serien und so breit gefächert oder auch lieber mal in Richtung Comedy, also lustig oder
also da
eher in Richtung Drama?
Nee, also ich gucke wirklich alles, außer jetzt vielleicht Bridgerton oder irgendwelche Liebessachen, das ist nicht so meins. Wobei, ich fand zum Beispiel Downton Abbey auch überragend, also kann ich auch nur sagen, es war eine sehr, sehr gute Serie. Es müssen halt gute Geschichten sein, finde ich, das ist für mich immer das Entscheidende. Ich bin ein bisschen Franchise-müde, ich habe ja zum Beispiel auch die Loki-Serie gar nicht geguckt und Star Wars-Serien, die neuen, auch noch nicht so wirklich, weil mir das auf den Sack geht. Also ich will nicht noch irgendeinen drittklassigen Marvel-Charakter, der irgendwann mal bei Spider-Man zu Hause auf der Toilette war, dann irgendwie eine Story haben. Das ist dieses Ausmelken und dieses lieblose Ausmelken geht mir total auf den Keks. Und dann gucke ich wirklich lieber sowas wie The Bear oder ich habe jetzt zum Beispiel auch Yellowstone geguckt. Western, ich habe nichts mit Western am Hut, aber trotzdem eine gute Serie. Ich habe jetzt Peaky Blinders mal endlich mal nachgeholt. Also wie gesagt, ich bin da sehr, sehr breit gefächert. Ich mag auch Stranger Things zum Beispiel sehr gerne und auch gerne eine gute Science-Fiction-Serie, sowas wie, oder Fantasy-Serie, sowas wie Blue Eye Samurai oder auch hier die Arcane-Serie, die ist auch sehr gut auf Netflix. Aber es müssen halt coole Storys sein, finde ich. Es müssen halt gute Geschichten sein. Bei Comedy, auch da bin ich sehr breit gefächert, aber da gibt's natürlich schon ein paar Sachen, die mir besser gefallen als andere. Aber ich gucke jetzt nicht dezidiert irgendwas, sondern das muss mir halt einfach von der Story, muss mich das abholen.
Wo bist du komiktechnisch so am besten, wo kannst du da am besten andocken bei wem?
Also ich mag, muss ich sagen, schon so ein bisschen diese Fremdschämen-Momente, die es bei Jerks gab. Das mag ich zum Beispiel sehr gerne, auch hier bei Die Discounter. Das finde ich auch eine der besseren deutschen Comedy-Serien, weil ich dieses Fremdschämen-Ding sehr gerne mag. Und halt amerikanische Sachen, da ist es halt einfach sowas wie The Office, ist halt einfach unübertroffen. Einfach weil das witzig ist, aber Herz hat. Parks and Recreations, Community, also da gibt's schon so ein paar Serien, die mich abholen. Und jetzt von den neueren Sachen, die ich gesehen habe, war aber jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, boah, das ist so super, das müsst ihr euch unbedingt angucken, sondern momentan gucke ich dann eher so ein bisschen Dramaserien und andere Sachen.
Ja, ja, ja. Wir stellen ja jedem Gast auch immer ein paar Fragen.
Mhm. Ja, heute nicht, weil ich habe sie vergessen. Also ich kann immer kurz durchblättern, ob sie hier irgendwo drinstehen. Ich habe mein Handy dabei, ja.
Du hast deine WhatsApp bekommen, erinnere dich.
Das sind andere Fragen, die wir hier stellen, Chris. Von daher.
Stell mir doch einfach die die Cosplay-Frage.
Zum Beispiel eine Frage ist ja immer, wenn du ein Ticket für eine Zeitreise kriegst.
Korrekt,
würdest.
Die wüsste ich auch noch.
Ja. Nach vorne oder nach hinten? Also in die Zukunft oder Vergangenheit?
Ich glaube tendenziell eher die Vergangenheit, weil ich will gar nicht wissen, wie die Zukunft aussieht.
Dankeschön.
Ich bin da nicht sehr optimistisch. Ich glaube, die Vergangenheit würde mich mehr interessieren, einfach mal reinzuschnuppern.
Wo bestimmt hin?
Ach, ich glaube, da bin ich relativ offen. Also es gibt so Sachen, da muss ich nicht unbedingt hin, so ein tiefstes Mittelalter. Ich finde auch diese Romantisierung des Mittelalters immer ein bisschen komisch, aber das ist so eine Zeit, wo ich nicht hätte leben wollen, wenn ich ehrlich bin. Aber so das alte Rom würde ich mir gerne mal angucken. Auch das alte Griechenland, also so Antike finde ich, glaube ich, interessant. Und Ägypten und diese Zeit ist, glaube ich, für mich so einfach das interessantere, die interessantere Epoche.
Brettspiele. Kompetitiv oder kooperativ?
Am besten gar nicht.
Am besten gar nicht. Wunderbar, ja.
Das einzige Brettspiel, was ich mag, ist Scrabble. So, das ist so. Und
ach,
das
finde ich Rollenspiel, ja, Brettspiel,
gar nicht. Spannend. Ich bin, das ist einfach nicht mein Ding. Wie gesagt, es geht mir nicht um eine Geschichte, sondern es ist halt einfach, ich mag Brettspiele nicht. Noch nie gemocht.
Spannend. Ja, ich weiß noch, Buch, richtiges oder E-Book mittlerweile?
E-Book. Ja, ich bin E-Book. Ich habe auch von einer großen amerikanischen Marke den E-Book-Reader. Und ich lese zum Beispiel auch sehr viele Comics darüber. Mhm. Und ja, immer. Also inzwischen ist das E-Book-Gerät immer dabei, wenn ich unterwegs bin. Da habe ich meine Rollenspiel-PDFs drauf. Da kann ich günstig englische Bücher kaufen, ohne 18 Monate darauf warten zu müssen. Mhm. Gerade was so Fachliteratur angeht, zum Beispiel über Comedy, ist es halt einfach schnell gemacht. Du kannst dir für $4.99 ein Buch holen auf dein Kindle und hast es sofort und musst nicht 15 Wochen warten und musst 23 Euro bezahlen für das Hardcover. Und auch im Urlaub zum Beispiel, dann packe ich mir ein paar Bücher da drauf und dann ab dafür. Da bin ich wirklich, was das angeht, auf jeden Fall Team E-Book wieder.
Mhm. Comics auch auf dem E-Book, in welche Richtung gehen deine Comic-Vorlieben?
Ach, alles Mögliche, auch da bin ich relativ breit gefächert. Ich habe jetzt zum Beispiel in letzter Zeit diese ganzen The Boys nochmal gelesen, Garth Ennis, genau, und zum Beispiel Constantine, Hellblazer, die Comics habe ich gelesen. Ich lese auch gerne Marvel-Comics, das ist auch das, womit ich als Kind aufgewachsen bin, aber auch DC, ich habe jetzt zum Beispiel DC vs. Vampires gelesen, was ein bisschen albern war, aber irgendwie auch ganz interessant. Momentan lese ich die Rivers of London Comics, die gibt's auch, von Arnaud. Nee, das ist der Fußballspieler.
Vielleicht hat er ja mehr Talente. Ja,
genau. Die habe ich jetzt gerade angefangen. Und das Gute ist ja, ich habe ja dieses Freipaket sozusagen. Da bezahlt man irgendwie, glaube ich, im Monat 10 Euro und kann sich innerhalb dieser freien Bibliothek alles aussuchen. Und es gibt so viele Comics da drin. Ne? Und da ist man wirklich wochenlang halt irgendwie beschäftigt und auch ja andere Dinge, die man umsonst holen kann.
Sci-Fi oder Fantasy?
Sci-Fi.
Ganz klar.
Ganz klar. Fantasy habe ich schon ewig nicht mehr gelesen. Das ist auch, das langweilt mich auch ein bisschen, muss ich sagen.
Filmtechnisch auch lieber
Cyber. Ja, genau. Also ich mag so gerade so ein bisschen Cyber-Thriller, mag ich ganz gerne, wenn die nicht zu weit in die Zukunft sind. Aber ich habe als Jugendlicher auch Asimov gelesen, die Foundation-Trilogie. Das muss man auch wollen. Das ist ja auch. Ja.
Hast du die Serie gesehen?
Ich habe die Serie gesehen, ja, und fand sie gut. Sie hatte halt nicht so super viel mit den Büchern zu tun bis jetzt. Aber ich fand sie okay, sagen wir mal so. Die hat mich jetzt nicht total geflasht, aber ich war halt okay.
Ja.
Ja. So, eine Frage fehlt noch. Wisst ihr noch?
Ich habe keine Ahnung. Nein. Lego oder Playmobil?
Richtig.
Lego.
Lego.
Lego. Schon immer lieber Lego gespielt als Playmobil.
Ja. Wunderbar. Ja. Wir fragen ja unser Publikum auch immer. Mhm. Und auch heute haben wir wieder 5 Fragen vorbereitet.
Ja.
Und wir wollen von dir einfach immer mal wissen, wie viel Prozent denkst du oder wo ist die Mehrheit, brauchst du jetzt keine Prozentzahl sagen, aber wo ist die Mehrheit, die Frage bejaht?
Ja? Okay.
Dann schauen wir uns mal, was wir haben. Zum Beispiel, was glaubst du, wie viele Leute hier schnarchen?
So, wie viele Männer haben wir denn hier? Ich korrigiere. Also,
das ist natürlich nur, das ist jetzt ein bisschen schwer zu überblicken bei 500 Zuschauern.
Ja, ja, ich weiß.
Grob aber, geschätzt, grob
ich,
geschätzt.
Ich kann die Frage ein bisschen einengen. Wie viel korpulentere Männer sehen wir denn hier? Also ich schnarche auch sehr viel und auch sehr laut. Ich werde auch manchmal von meinem eigenen Schnarchen geweckt. Also ich würde sagen, die Mehrheit schnarcht hier nicht.
So, dann gucken wir mal.
Ich sage doch.
Also, ja, die Mehrheit schnarcht. Okay, 77%.
Okay, krass.
Kommen wir zur nächsten Frage.
Ja.
Hattest du schon mal einen Filmriss?
Also ich persönlich noch nie. Also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Aber ich würde sagen, die meiste Antwort ist eher ein Nein.
Doch.
Nein. Oh. Was? Die gleichen Schnarcher haben wir nicht.
Was seid ihr für Menschen?
So.
Habe ich schon mal gesagt, dass ich sehr gut darin bin, andere Menschen einzuschätzen.
Ja. Hast du jemals in einer öffentlichen Umkleide etwas Verbotenes getan?
So, definiere verboten.
Das würde mich auch, das ist deine Frage, was ist verboten?
Alles, was gegen die Baderegel verstößt, zum Beispiel. Ja? Oder beim H&M oder whatever. Ja.
Ich sag mal Nein.
Ich glaube auch mehr als Nein.
Knapp. Ja? So, jetzt hätte ich gerne gewusst.
Ja? So, was definiert denn unsere Zuschauerschicht als verboten?
Sex, Drugs and Rock'n'Roll, ja, im H&M.
So, die vierte Frage. Verstehen deine Eltern, was du beruflich machst?
Bei dir verstehen alle sechs Eltern, was du beruflich machst.
Ich glaube, die wissen alle gar nicht, was ich mache. Ich sage einfach mal ja.
Jo, ja, die Mehrheit, ui, aber auch knapp.
Ja, sehr knapp, ja.
Also meine Mutter versteht es auch nicht wirklich.
Ja gut, ich stehe auf der Bühne, erzähl Witze. Ja gut, ist ja nicht hauptberuflich,
so
aber...
so wie Fips Asmus, den kenne ich noch, ja, von früher. Ja.
Du machst sowas wie der Mario Barth. Ja, 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 ja.
Kennst du?
Ja, Fernbedienung in der Ritze.
Wie weh tut das, wenn sowas kommt?
Sehr weh, auf jeden Fall.
Fährst du absichtlich schneller als erlaubt?
Ja, ganz klar, alle.
So. Würde ich auch sagen, ja, fährt definitiv die Mehrheit.
Oh!
Lügner! Lügenkreis!
Also wirklich! In der Fußgängerzone schon!
Eine Stelle habe ich
da,
30-50.
Sehr, sehr schön. Ja.
Ich würde sagen, der Kuchen ist gut aufgemampft. Hm? Ich danke dir vielmals.
Sehr gerne.
Ein guter Esser. Ja, pack dir, du hast ein Tüpperchen dabei. Willst du vielleicht irgendwie mal mitnehmen?
Das steht bei mir sogar im Lebenslauf drin. Besondere Fähigkeiten, guter Esser.
Ja, steht ja auch hier, glaube ich, ne? Irgendwie,
ja,
Essen, genau.
Aber ich könnte das schon verstehen, wenn ich erstmal auf irgend so Business-Events bin und da hast du dieses Menü und dann ist irgendwie so 10 Uhr abends und dann ist eigentlich mehr oder weniger drei Viertel noch da. Ich will so, jetzt mal ein Tüpperchen mitgenommen. Ne?
Ja, das kann ich. Das kann
gibt's noch jetzt noch drei Tage von Essen.
Ja. Ich habe noch eine Sache drin, die ich noch nachhaken würde. Das würde ich gerne mal machen, mit Band singen.
Ja,
das hält dich ab.
Ja, bis jetzt hat sich die Gelegenheit noch nicht ergeben, sagen wir es mal so. Also ich wollte eigentlich als junger Mann, ich wollte eigentlich immer schon so ein bisschen so ein Rockstar sein. Das hat mir immer gefallen, aber so richtig, nicht so Joe Bon Jovi, sondern ich wollte schon eher so Rage Against the Machine, meine ganze Wut dem Publikum ins Gesicht rotzen sozusagen. Das war immer so ein Traum, den ich hatte, was man halt so als Nerd träumt, wenn keinen einen mag. Und
so, wenn man von Waldemar verfolgt wird.
Ja, genau, wenn man von Waldemar verfolgt wird und wieder verprügelt wurde. Nein, aber es war für mich immer so ein Traum, auf der Bühne zu stehen und einfach mal so ein Rocklied zu singen und die Leute rasten komplett aus. Im Endeffekt habe ich ja so halb erreicht. Also was man mit Stand-Up-Comedy macht, geht ja schon eher so ein bisschen in Richtung Hip-Hop, finde ich. Also es geht um Rhythmusgefühl, es geht darum zu wissen, wann du die Pointe setzt. Also das ist halt ganz, ganz viel mit Rhythmus zu tun. Aber so diesen Traum, einmal mal auf der Bühne zu stehen vor Publikum und einfach mal, das Problem ist halt wirklich, ich bin wirklich sehr, sehr schlecht darin, mir Texte zu merken. Was sich komisch anhört, weil ich anderthalb Stunden Programm im Kopf habe, aber ich kenne keinen Liedtext auswendig, außer links, rechts, das kriege ich. Das würde ich hinkriegen.
Aber auf die Textzeile muss man halt auch.
Ja, muss man erstmal drauf kommen, ja.
Von daher, ja, dann würde ich mal sagen, lieber David, du hast gut gegessen, du warst ein fantastischer Gast. Jetzt wollen wir mal gucken, komm doch mal nach vorne, ja, ob unser Publikum das auch so sieht. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, mit euren Karten zu entscheiden, mit den roten oder grünen, ob der David bei uns in die Nerd-WG einziehen darf. Deswegen jetzt mal eben...
Ich weiß jetzt, Wie viele von euch schnarchen? Also bitte nicht. Nein, alles gut, ich würde mich freuen.
So, dann mal hoch mit euren Karten. Jawohl, ich sehe eine rote und ansonsten ganz, ganz viele grüne Karten. Herzlich willkommen bei uns in der Nerd-WG.
Dankeschön.
Lieber David, wunderbar.
Vielen Dank. Bist auf jeden Fall Dankeschön. Dabei. Vielen Dank. Dankeschön. Das ist ein fantastischer Gast. Ich habe noch was dabei. Ich hab noch ein paar Bücher dabei. Ich habe jetzt für eine Anthologie geschrieben, die nennt sich Intelligenz ist keine Krankheit. Und da sind so Nerd-Texte drin, verschiedener Autoren. Und da sind auch zwei Texte von mir drin. Und ich lege die gleich einfach da vorne hin. Die könnt ihr einfach mitnehmen, die kosten nichts. Wenn ihr Bock drauf habt, prügelt euch drum.
Fantastisch.
Und ich schmeiße so ins Publikum.
So, du kriegst von uns auch noch die Nerdizismus-Tasse. Ein besseres Geschenk haben wir nicht. Vielen Dank, liebes Publikum, dass ihr heute am Samstagnachmittag euch die Zeit genommen habt. Wir sehen uns wieder zu unserer Show an Halloween. Genaues Datum, wenn wir jetzt noch ausmachen, dann wird auch hoffentlich die Mina als Edencraft dann eben da sein. Es wird eine Halloween-Show werden und da würden wir uns natürlich freuen, wenn ganz viele von euch auch noch mal vorbeischauen. Genaues Datum entnehmt ihr den Social-Media-Kanälen und ja, vielen Dank, dass ihr da wart. David, vielen Dank, dass du unser
Gast warst. Ich habe zu danken für die Einladung. Vielen Dank. Dankeschön.
Und vielen Dank an euch und in diesem Sinne, macht es gut und bis dann. Wir haben jetzt noch Kuchen, also haut rein. Ja.